Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die, die digital zugeschaltet sind, sind alle damit einverstanden, wenn die Presse ein kurzes Auftaktbild macht, machen, Plural, und danach wieder den Saal verlassen. Gibt es da Einwendungen? Nein, dann darf. Ich habe auch nicht gedacht, dass der GO-Ausschuss so viel Aufmerksamkeit erzielt. Aber dann sind Auftaktbilder dieser höchst interessanten Anhörung des GO-Ausschusses möglich. Und dann würden wir eine kurze Sekunde von Auftaktbildern zulassen. Und die fangen sicherlich auch unsere hochrangigen Experten, die digital uns zugeschaltet sind, ein, weil die Sachverständigenanhörung heute hat natürlich ein unheimlich spannendes Thema. Ich überbrücke jetzt einige Minuten, damit auch die Medien ausreichend Gelegenheiten haben, Auftaktbilder der öffentlichen Anhörung zu machen. Und dann würde ich mit minimalster Zeitverzögerung auch die Sitzung eröffnen. Ich frage mal, waren das ausreichend Möglichkeiten, Auftaktbilder zu machen? Ganz herzlichen Dank. Sobald die Tür zu ist, können wir auch loslegen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum einzigen Tagesordnungspunkt der 48. Sitzung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und Geschäftsordnungsangelegenheiten. Es ist heute schon die zweite Sitzung dieses Ausschusses, also wir haben eine Schlagzahl, die ist nicht gering. Zum Thema Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei internationalen Entscheidungsprozessen. Wir haben gesagt, zu diesem Thema, wo der Ausschuss auch federführend ist, soll es eine Sachverständigenanhörung geben, eine öffentliche Anhörung. Und wie das bei Sachverständigenanhörungen so üblich ist, gibt es hier ein besonderes Prozedere, was sich übrigens in Corona-Zeiten auch dadurch ausdrückt, dass wir weitestgehend digital sind. Also ich begrüße gleich noch alle. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Sachverständiger ganz allein hier sitzt. Also fühlen Sie sich nicht einsam, sondern fühlen sich alle herzlichst begrüßt. Das ist etwas Besonderes. Von 8 Sachverständigen sind uns 7 per Video oder eben telefonisch zugeschaltet. Wir sehen hier kleine Bilder an einem großen Monitor im Raum. Sie sehen hoffentlich uns, zumindest mich sehen Sie gerade. So müssen wir das gewährleisten, damit eine Anhörung in Corona-Zeiten auch funktioniert. Und auch nur wenige Gäste sind hier im Saal. Andere verfolgen die Anhörung live im Parlamentsfernsehen. Von daher auch allen, die das gewährleisten, dass das Parlamentsfernsehen ausstrahlen kann, herzlichen Dank für die Unterstützung. Doch egal, auf welchem Weg Sie an der Anhörung teilnehmen oder Sie sich verfolgen, alle begrüße ich ganz herzlich. Zur Sache. Es geht heute um einen Gesetzesentwurf der Fraktion der FDP und Bündnis 90 Die Grünen, die die Gewaltenteilung auch bei internationalen Entscheidungsprozessen verbessern wollen. So ist da die Absicht beschrieben. Sie schlagen deshalb vor, vor internationalen Gipfeln im Plenum des Deutschen Bundestages eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin einzuführen, an die sich eine Plenardebatte anschließen soll. Nach dem Gipfel soll auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Bundestages auch eine Nachbereitungsdebatte stattfinden. Über diesen Gesetzentwurf und seinen Beitrag zur Sicherung der Gewaltenteilung und der Aufsichtsfunktion des Parlaments wollen wir heute diskutieren und die Meinung und den Sachverstand von Experten einholen. Ein paar Worte zum Verfahren. Einige kennen das schon, die Abgeordneten kennen es sicherlich alle. Zunächst erhalten die Sachverständigen für jeweils maximal 5 Minuten das Wort für ein Eingangsstatement. Die 5 Minuten bitte auch einhalten. Danach schließt sich eine Fragerunde an. Je nach Fraktion darf in jeder Fragerunde einer 2 Fragen stellen oder 2 Kollegen jeweils eine Frage. Das kann dann an den Sachverständigen A, B oder daneben C oder D gehen. Was nicht geht ist, ich habe eine Frage, die können ruhig alle beantworten. Das erlebe ich immer ganz gerne. Das würde ja dann heißen, ich habe eben an jeden eine Frage, das wäre dann zu viel. Sie können Ihre 2 Fragen, wie gesagt, an einen Sachverständigen richten oder jeweils eine Frage an 2 Sachverständigen. Sammelfragen, wie ich gerade beschrieben habe, gehen nicht, weil sie einfach den Rahmen der Anhörung und unserer Zeit sprengen würden. Ich bitte die Sachverständigen nun, jetzt geht es nämlich los, in alphabetischer Reihenfolge um Ihre Stellungnahme. Begrüßen kann ich Sie alle nicht. Das könnte ich zwar, weil ich ganz tolle Vorbereitungszettel habe, aber dann würde ich die Zeit verbrauchen und nicht Sie mit Ihren Statements. Deswegen bitte entschuldigen Sie, dass Sie sich nicht alle einzeln vorstellen kann, aber trotzdem, Sie sind ja alle herzlichst begrüßt worden. Das meine ich auch so. Sie dürfen dabei davon ausgehen, dass wir Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die Sie vorab eingereicht haben, gelesen haben. Das sollten zumindest alle. Das ist wie an der Hochschule. Die Studierenden sollten das Skript bitte schön im Vorfeld gelesen haben. Und wenn Sie die 5 Minuten Redezeit nicht ausschöpfen, dann haben wir später mehr Zeit zur Diskussion. Das bleibt Ihnen also offen gehalten. Diskussion wird es garantiert geben. Frau Professor von Achenbach, wir haben uns auch schon öfters gesehen in Anhörungen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie dürfen heute anfangen. Wir fangen ja alphabetisch an. Es geht dann übrigens in den Fragerunden immer mal von der anderen Reihenfolge her, von hinten nach vorne wieder. Jetzt fangen Sie an. Sie haben das Wort. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, Herr Vorsitzender. Wir haben leider nur wenig Zeit, um dieses hochspannende Thema zu diskutieren. Ich möchte ganz kurz und prägnant einsteigen mit meiner Stellungnahme, nämlich in dem Sinne, dass das vorgeschlagene Gesetz verfassungsrechtlich tragfähig ist. Ich sehe keine Einwände aus Sicht der Gewaltenteilung und sehe in diesem Vorschlag zur verbesserten Einbeziehung des Bundestages in die Politik, die auf internationaler Ebene durch die Bundesregierung gemacht wird, also keinen Übergriff in die auswärtige Gewalt der Bundesregierung. Ich möchte ganz kurz noch mal eingehen auf den Problembefund, der jetzt diesem Gesetzesvorschlag zugrunde liegt und auf den jetzt hier also reagiert wird. Es ist die Internationalisierung der Politik. Die internationale Politik, die eben intergouvernemental gemacht wird, auf der überstaatlichen Ebene wirkt immer mehr und in immer deutlicherer Form in den vergangenen Jahrzehnten auf die innerstaatlichen Verhältnisse und Politikgestaltung ein. Und das Parlament steht hier irgendwie an der Seitenlinie, ist in einer Nachvollzugsfunktion gegenüber der Exekutive, die eben hier die gestalterische Macht innehat. Das ist besonders da ein Problem meines Erachtens, wo wir auf internationaler Ebene keine Rechtsetzungsprozesse haben, keine Ausarbeitung von völkerrechtlichen Verträgen, die dann eben auch nach Artikel 59 Absatz 2 ratifiziert werden, sondern gerade in dieser internationalen Gipfeldiplomatie, die ja im Gesetzentwurf auch in haben wir gar nicht solche Rechtsetzungsprozesse, die dann ratifiziert werden müssen, sondern eben eine Politikverabredung, die dann aber trotzdem sehr stark normativ in den Staat hineinwirkt. Meines Erachtens ist ein Gewaltenteilungsverständnis, wie wir es herkömmlich kennen, dass die auswärtige Gewalt als exekutives Prärogativ, als Vorrecht der Regierung ansieht, nicht mehr angemessen. Das kommt aus den Zeiten des doch geschlossenen konstitutionalistischen Nationalstaats und ist eben angesichts dieser Internationalisierung und auch Europäisierung der Politik eigentlich ein Demokratieproblem und ein Demokratieproblem in dem Sinne, dass eben die Rückbindung des politischen Handelns, der tatsächlichen Gestaltungsentscheidung an die Willensbildung des Volkes eben, wie sie das Demokratieprinzip fordert, nicht mehr effektiv gewährleistet ist. Und da sehe ich jetzt dieses Gesetz, das wir heute begutachten oder begucken, durchaus als einen konstruktiven Ansatz, eine Idee des Parlamentarismus unter der Bedingung der Internationalisierung fortzuentwickeln, den Parlamentarismus neu zu beleben und hier eben an diese veränderten Umstände der Politikgestaltung anzupassen. Ich werde jetzt ein paar dogmatische Einzelfragen thematisieren, die ja auch zwischen den Sachverständigen umstritten sind. Ich sehe Artikel 43, das Zitierrecht, über das wir auch hier im Ausschuss ja eben schon vor 2 Jahren mal ausführlicher gesprochen haben, als es um die Regierungsbefragung ging, durchaus als tragfähige Grundlage. Das Zitierrecht ist kein Reserverecht, es ist keine Strafsanktion gegenüber der Regierung. Das gibt alles der Wortlaut gar nicht her. Das ist ein erstmal vom Parlament ohne Begründung aktivierbares Recht, das also auch keiner besonderen Umstände bedarf, um eingesetzt zu werden. Es ist eines der Kontrollinstrumente, die eben im parlamentarischen Regierungssystem das Parlament einsetzen kann, um die Regierung verantwortlich zu halten. Und das bedeutet ja vor allen Dingen, sich mit ihr kommunikativ vor den Augen der Allgemeinheit im Diskurs direkt auseinanderzusetzen. Dieses Recht kann meines Erachtens eben auch konkretisiert ausgestaltet werden, und zwar der Geschäftsordnung, wie wir das mit der Regierungsbefragung jetzt haben, oder eben auch durch Gesetz. Und da kommt dann so ein stufenweiser Prozess der Konkretisierung zustande. Das Gesetz hier als allgemeine Handlungsform mit eine bestimmte, nämlich diese Vor- und Nachbereitungsdebatten vorgeschrieben wird. Und das kann dann auch weiter konkretisiert werden im Einzelnen durch Absprachen zwischen Regierung und Bundestag, wann denn dann genau diese Debatten stattfinden und wie sie genau thematisch gesetzt sind. Also es ist auch meines Erachtens gar nicht notwendig, dass jetzt das Gesetz alle Einzelfragen selber regelt. Wir sehen es übrigens ja auch in vielen anderen Bereichen, dass die Kontrollverhältnisse zwischen Bundestag und Bundesregierung durch Gesetz ausgestattet sind. Das PUAG, das EuZBBG, auch das Parlamentarische Beteiligungsgesetz. Also die Gesetzesform ist eine etablierte Handlungsform.
Ich muss mal auf die Uhr gucken, die 5 Minuten wären rum.
Darf ich noch einen kleinen Satz sagen?
Sehr gerne.
Vielen Dank, das ist sehr nett. Ich sehe auch den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung nicht beeinträchtigt. Wir wissen, es gibt keine Bereichsausnahmen für die auswärtige Politik und wir haben hier ganz kurz noch auch keine Beeinträchtigung der exekutiven Handlungsfähigkeit, weil die Regierung ja gar nicht beschränkt wird, gebunden wird durch das Parlament in ihrer Positionierung, sondern es geht darum, dass sie sich selbst steuert im Hinblick auf den parlamentarischen Diskurs. Und wir wissen außerdem aus der Europapolitik, dass auch eine verstärkte Einbeziehung des Bundestages gar nicht dazu führt, dass die Bundesregierung nicht mehr handlungsfähig ist.
Herzlichen Dank. Das war der letzte Satz. Wir müssen jetzt zum nächsten Sachverständigen kommen. Das war schon deutlich mehr als ein Satz. Und der nächste Sachverständige wäre jetzt Herr Dr. Fuchs.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. In aller Kürze 3 Punkte. Erstens, der Gesetzentwurf ist meines Erachtens nicht Ausdruck parlamentarischer Allmachtsfantasien, sondern, bitte um Nachsicht, eher Ausdruck parlamentarischer Ohnmachtsgefühle. Zweitens, diese Ohnmachtsgefühle sind zurückzuführen nicht auf rechtliche Gegebenheiten, sondern auf tatsächliche Gegebenheiten. Drittens, gleichwohl kann diesem tatsächlichen Zustand mit Recht abgeholfen werden. Zum ersten Punkt, wenn ich sage, parlamentarische Ohnmachtsgefühle, ist das keine Beleidigung der Gesetzesinitianten, sondern es ist im Grunde eine Botschaft, die sich an die parlamentarische Mehrheit richtet. Und zwar insofern, als dieser Gesetzentwurf meines Erachtens der parlamentarischen Mehrheit nichts nimmt, was ihr nicht ohnehin schon zustehen würde und weiterhin zusteht, und umgekehrt der parlamentarischen Minderheit nichts nimmt, beziehungsweise nichts gibt, was sie auch bisher schon, wenn auch mit anderen Mitteln, erreichen könnte. Durch eine schlichte Vor- und Nachunterrichtung wird meines Erachtens der Handlungsspielraum der Exekutive in keiner Weise eingeschränkt. Und eine Regierung kann durch eine schlichte Vor- und Nachunterrichtung im Plenum meines Erachtens auch nicht in Bedrängnis gebracht werden. Zum zweiten Punkt. Die Gründe für den vorliegenden Gesetzentwurf und für die parlamentarische Ohnmacht, die in gewisser Weise aus ihm spricht, liegen, wie gesagt, im Tatsächlichen. Sie alle kennen diese Gründe, weil Sie sie leben und tagtäglich erleben. Ich referiere nur ganz kurz, ist meines Erachtens wichtig, um die rechtstatsächlichen Grundlagen zu kennen. Die Tektonik unseres parlamentarischen Regierungssystems hat sich verändert. Parlamentarische Kontrolle findet schwerpunktmäßig nur noch durch die parlamentarische Opposition vor. Parlamentarische Kontrolle ist zu einer oppositionellen Kontrolle geworden. Nur noch die parlamentarische Opposition habe oder hat ein Interesse daran, parlamentarische Kontrollinstrumentarien zu nutzen bzw. sie auch weiter auszubauen. Also auch wer nicht alle diese Beobachtungen oder Bewertungen teilt, kann Ihnen, glaube ich, eine gewisse Berechtigung, Existenzberechtigung nicht ganz absprechen. Zu der geschilderten Entwicklung passt, und das ist ein treffendes Wort, das Sie alle kennen, dass die parlamentarischen Rechte in aller Regel nur noch und zwar treuhänderisch von der Opposition für das gesamte Parlament wahrgenommen werden. Nur noch die parlamentarische Opposition hat ein Interesse daran, das Instrumentarium auszubauen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist meines Erachtens ein beredtes Beispiel dafür, wie nebenbei gesagt auch der heute Morgen in erster Lesung im Plenum beratende Gesetzentwurf, jetzt muss ich nachgucken, über die Next Generation EuZBBG, geht genau in dieselbe Richtung. Der Befund erstreckt sich natürlich nicht nur auf die Außenpolitik, wie die ständige, permanente Corona-Gesetzgebung und die Corona-Diskussion im Bundestag belegen, aber er betrifft eben auch die Außenpolitik. Wichtig ist meines Erachtens wirklich festzuhalten, wir haben es hier nicht mit einem juristischen Defizit zu tun, sondern mit einer tatsächlichen Fehlentwicklung. Keine juristische Fehlkonstruktion, mir zumindest ist keine Gesetzesbestimmung des Grundgesetzes bekannt, die es zum Beispiel der parlamentarischen Mehrheit verbieten würde, parlamentarische Kontrollrechte wahrzunehmen. Zum dritten Punkt, obwohl als wir es also mit einer tatsächlichen Fehlentwicklung der Formation zu tun haben, kann diese Entwicklung meines Erachtens und muss ihr sogar auch durch Recht begegnet werden. Sie wissen alle, dass es üblicherweise das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit gewesen ist, das die parlamentarischen Rechte im Bereich der Außenpolitik formuliert und gestärkt hat, was dem Bundesverfassungsgericht sehr oft den Vorwurf des Ersatzgesetzgebers eingetragen hat. Es spricht meines Erachtens überhaupt nichts dagegen, dass und wenn das Parlament selbst seine Geschicke in die Hand nimmt, wie zum Beispiel durch einen solchen Gesetzentwurf geschehen, das zeugt meines Erachtens eher von parlamentarischem Selbstbewusstsein, von einem parlamentarischen Gestaltungswillen und auch offen gesagt von parlamentarischer Selbstachtung. Der vorliegende Gesetzentwurf gehört meines Erachtens unzweideutig in diese Kategorie. Um ihn einordnen zu können, muss man, glaube ich, ihn in einen etwas übergeordneten Zusammenhang reinstellen, in die Thematik gehört Außenpolitik.
Das müssten Sie dann aber in der Fragerunde machen, denn auch bei Ihnen sind die 5 Minuten jetzt rum.
Das tut mir sehr leid und ich bin gerne bereit, in der Fragerunde darauf einzugehen. Ich wusste nicht, wie kurz 5 Minuten sein können,
Herr Vorsitzender. Das erleben wir immer wieder. Ganz herzlichen Dank.
Und wie streng Vorsitzende sein können.
Ja, ich muss das, weil wir wollen ja auch noch Fragen stellen. Eine Anhörung lebt ja auch vom Diskurs.
Absolut.
Und wir haben brav Ihre Stellungnahmen alle gelesen und wollen ja auch mit Ihnen noch diskutieren. Deswegen muss ich so böse sein. Ich weiß, alle schimpfen hinterher über mich. Dafür freuen wir uns um den Dialog. Ich freue mich auch besonders, dass Herr Dr. Glauben jetzt zu uns zugeschaltet ist. Wenn ich das richtig sehe, sind Sie da. Und Herr Dr. Glauben, ich würde Ihnen direkt das Wort geben und Sie seien herzlich begrüßt. Eben war das Bild noch nicht da, jetzt sehe ich Sie.
Wunderbar. Ich hatte Sie schon gesehen, Herr Vorsitzender. Also von daher freue ich mich, dass ich jetzt auch optisch anwesend bin. Ja, sehr geehrter Herr Professor Sensburg, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, auch ich möchte mich auf 3 Punkte konzentrieren. Der erste Punkt, es geht hier sicherlich in Teilen auch um eine verfassungspolitische Frage, die allerdings nach meiner Überzeugung auch schon einen verfassungsrechtlichen Einschlag hat. Und dieser verfassungsrechtliche Einschlag knüpft an die Parlamentsautonomie und hier insbesondere an die Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments. Der Bundestag ist nicht frei in der Entscheidung, ob er sich eine Geschäftsordnung gibt, sondern er muss dies tun. Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes, wie uns auch in den Landesparlamenten die jeweiligen Verfassungsbestimmungen enthalten, einen klaren Verfassungsauftrag. Und dieser Verfassungsauftrag betrifft nicht nur das Ob, sondern auch das Inwieweit. Der Bundestag kann sich dieses Auftrags nicht, auch nicht partiell, ohne weiteres entledigen. Dies ergibt sich meiner Ansicht nach aus Folgendem. Die Bestimmungen der Geschäftsordnung unterliegen allein der Regelungsgewalt des Parlaments. Andere Stellen sollen keinen Einfluss auf deren Inhalt haben. Und von dieser Autonomie gibt der Bundestag, wie jedes Parlament, ein Stück auf, wenn er sich dafür entscheidet, Fragen des materiellen Geschäftsordnungsrechts in Gesetzesform zu regeln. Er gibt partiell Souveränität aus der Hand, wird weniger flexibel in der Handhabung seiner Bestimmungen. Salopp ausgedrückt, der Bundestag ist nur noch eingeschränkt Herr, wie es zutreffend in Teilen des Schriftums immer wieder formuliert wird. Daraus folgt, es gibt keine völlig freie Formenwahl. Das Bundesverfassungsgericht hat daher auch verlangt, dass materielles Geschäftsordnungsrecht in Gesetzesform nur dann zulässig ist, wenn das Gesetz frei vom Einfluss anderer Verfassungsorgane beschlossen werden kann, der Kern der Geschäftsordnungsautonomie unberührt bleibt und gewichtige sachliche Gründe für eine Regelung durch Gesetz sprechen. Zumindest diese gewichtigen sachlichen Gründe vermag ich hier nicht zu erkennen. Selbstredend ist das parlamentarische Kontrollrecht und dessen effektive Wahrnehmung eine gewichtige Sache, ein gewichtiger sachlicher Grund. Aber dieses Kontrollrecht hat Ausgestaltungsformen. Und es bezieht natürlich auch das soll außer Zweifel stehen, die auswärtige Gewalt mit ein. Und auch der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung kann man darüber streiten, ob er hier tatsächlich betroffen ist. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, es gibt ja aus meiner Sicht auch effektive Formen der parlamentarischen Kontrolle, die eine Einschränkung der Souveränität des Bundestages, der Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments deshalb nicht rechtfertigen. Ich nenne als Beispiel das Zitierrecht. Aber mal unabhängig davon, ob es antizipiert sein kann, ich habe da meine Zweifel, Frau Professor von Achenbach, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht die Stunde, darüber zu diskutieren, aber hieraus folgt ja nicht nur eine Anwesenheitspflicht der Regierung, sondern auch eine Redepflicht der Mitglieder der Bundesregierung. Es gibt Sondersitzungen des Parlaments und der Fachausschüsse, die als Minderheitenrecht ausgestattet sind, die auch den Sachvortrag dessen, was behandelt werden soll, zum Gegenstand haben müssen. Es gibt Frage- und Auskunftsansprüche des Parlaments als essentielle parlamentarische Kontrollinstrumente. Auch die, denke ich, bewähren sich doch in der Praxis. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, dem verfassungspolitischen Aspekt. Das Verhältnis zwischen Verfassungsorganen sollte meines Erachtens ohne anderslautenden ausdrücklichen verfassungsgesetzlichen Auftrag primär auf der Ebene der Verfassung geregelt sein. Hier wird stattdessen die Ebene des einfachen Gesetzes gewählt. Verfassungspolitisch zweckmäßiger erscheint mir daher eher der Weg, den viele Bundesländer gewählt haben, auch wir in Rheinland-Pfalz, dass man auf der Verfassungsebene eine Ermächtigung quasi schafft, dass eine Vereinbarung getroffen wird, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und Unterrichtungspflichten aushandelt. Das haben wir beispielsweise in Rheinland-Pfalz getan und das funktioniert ein.
Herzlichen Dank. Das ist eine Punktlandung gewesen. 2 Sekunden vor Ablauf der 5 Minuten plus rheinland-pfälzischem Werbeblock. Alle Achtung. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu Professor Dr. Payande.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender Sensburg, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Ebenso wie meine Vorrednerin bin ich der Auffassung, dass der Gesetzentwurf ein ebenso wichtiges wie verfassungsrechtlich legitimes Anliegen verfolgt, nämlich die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle im Bereich der auswärtigen Gewalt. Gleichwohl bestehen meiner Meinung nach doch einige verfassungsrechtliche Bedenken, die einerseits die vorgesehene Verpflichtung der Bundeskanzlerin zur Abgabe von Regierungserklärungen generell betreffen und die andererseits den Besonderheiten der internationalen Beziehungen und der Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt geschuldet sind. Ich möchte 4 Gesichtspunkte hervorheben, die mir aus verfassungsrechtlicher Sicht besonders relevant erscheinen. Erstens bin ich nicht der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Regelungen eine hinreichende Grundlage im Grundgesetz finden und sich insofern als bloße gesetzliche Konkretisierung begreifen lassen. Das gilt zunächst mit Blick auf das Zitierrecht nach 43 Absatz 1 Grundgesetz, gestaltet dieses Recht als Befugnis des Bundestags aus, das einerseits in einem konkreten Fall und andererseits von der parlamentarischen Mehrheit aktiviert werden muss. Das gilt zudem für das parlamentarische Informations- und Fragerecht, das als Adressatin nicht die Bundeskanzlerin, sondern die Bundesregierung kennt und das auch keine Bringschuld der Bundesregierung begründet, sondern auf eine parlamentarische Initiative angewiesen ist. Und weder das Zitierrecht noch das Informations- und Fragerecht bieten eine Grundlage speziell für eine von der Bundeskanzlerin abzugebende Regierungserklärung. Dass der Gesetzentwurf sich nicht auf konkrete im Grundgesetz verankerte Regelungen beziehen kann, wirft damit zweitens die Frage nach den verfassungsrechtlichen Grenzen im Übrigen auf. Grenzen für ein Gesetz, das das Interorganverhältnis zwischen Bundestag und Bundesregierung bzw. Bundeskanzlerin regelt, folgen dabei aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung. Dieser Grundsatz sichert der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin einen Bereich eigenständiger Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit zu. Und dieser Bereich bezieht sich nicht nur auf die politischen Inhalte, sondern auch auf die Organisation der eigenen Tätigkeit und auf die Kommunikation der Regierungspolitik. Das gilt gerade und insbesondere in Fragen der auswärtigen Beziehungen. Dabei muss meines Erachtens die verfassungsrechtliche Grundentscheidung berücksichtigt werden, dass das Parlament im Bereich der auswärtigen Gewalt grundsätzlich auf eine nachträgliche Kontrolle des Regierungshandelns beschränkt ist. Die grundgesetzlichen Vorschriften zur Mitwirkung des Bundestags in Angelegenheiten der Europäischen Union erweisen sich insofern dann als eine verfassungsrechtliche Sonderregelung. Sie dienen der Kompensation des Verlusts parlamentarischer Gestaltungsmacht angesichts der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union und sie lassen sich insofern nicht auf die auswärtige Gewalt im Übrigen übertragen. Aus dieser allgemeinen verfassungsrechtlichen Erwägung folgt meines Erachtens drittens, dass es nicht möglich ist, die Bundeskanzlerin per Gesetz zur Abgabe von Regierungserklärungen zu verpflichten. Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung greift einerseits zu sehr in den Bereich der eigenverantwortlichen Gestaltungsfreiheit der Bundeskanzlerin über, andererseits wird sie den Besonderheiten der auswärtigen Beziehungen und der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung des Interorganverhältnisses in diesem Bereich gerecht. Viertens. Stößt der Gesetzentwurf auch insofern auf verfassungsrechtliche Bedenken, als er den Bundestag selbst dazu verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen zu bestimmten Themen zu einer bestimmten Mindestdauer Debatten abzuhalten. Damit schränkte das Gesetz in einer wesentlichen Frage der Parlamentsautonomie die Freiheit des Bundestages zur eigenständigen Ausgestaltung seiner Verfahrensabläufe ein, ohne dass ein hinreichender Grund gerade hierfür ersichtlich wäre. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zum nächsten Sachverständigen, Herr Professor Dr. Schneider. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der verfassungsrechtliche Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Bundestag und Bundesregierung bei internationalen Entscheidungsprozessen erlaubt konkretisierende Ausgestaltungen durch einfaches Recht. Das entspricht der Staatspraxis und wird vom Bundesverfassungsgericht getragen. Dies ist der Grundsatz. Aus meiner Sicht wirft der vorliegende Gesetzentwurf jedoch mehrere Fragen auf. Dies beginnt beim Namen. Der Name, der das Ergebnis seiner verfassungsrechtlichen Überprüfung als Namensbestandteil ausbuchstabiert, ist missverständlich. Denn der Grundsatz der Gewalten nimmt eine ambivalente Funktion ein. Er ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze parlamentarischer Rechte. Er zielt nicht auf Optimierung oder Maximierung parlamentarischer Mitwirkung. Bei Lichte besehen bremst der Grundsatz der Gewaltenteilung das Kernanliegen des Entwurfs sogar ein Stück weit aus. Zweiter Punkt. Wir sehen eine Kluft zwischen dem Wortlaut der Regelungen und ihrer Begründung. Der zurückhaltende Wortlaut ist recht offen formuliert. Er lässt eine verfassungskonforme Anwendung zu. Es irritiert aber der überschießende Sound der Entwurfsbegründung, etwa mit der überaus ehrgeizigen Aussicht auf eine Zukunft mit parlamentarischer Prägung der internationalen Verhandlungslinien Deutschlands. Dritter Punkt, steckt doch mehr dahinter. Der verfassungsrechtlich bemerkenswerteste Aspekt liegt meines Erachtens in der strukturierten und verkoppelten Kombination aus Vorbereitungsdebatte und Nachbereitungsdebatte. Hier stellt sich die Frage, ob der Entwurf ein innovatives Pseudo-Rechtfertigungsformat unterhalb der Schwelle verfassungsrechtlicher Berücksichtigungspflichten etabliert, von dem nicht ganz klar ist, ob es analog zu echten Mitwirkungsrechten einzustufen wäre. Der Gedankengang ist dabei der folgende. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird dauerhaft in eine normativ stabilisierte und institutionell verfestigte Konstellation eingebunden, in der er oder sie sich öffentlich rechtfertigen muss für eigene Entscheidungen, bei denen er oder sie rechtlich betrachtet nicht an parlamentarische Vorprägungen gebunden sind. Es handelt sich um ein mittelbar faktisches Rechtfertigungsformat, weil hierdurch gerade keine verfassungsrechtlichen, sondern politische Rechtfertigungslasten zugewiesen werden. Mittelbar faktisch entfalten sie jedoch Wirkungen, die echten Berücksichtigungspflichten nicht unähnlich sind. Wenn ein solches Rechtfertigungsformat verfassungsrechtlich analog zu echten Mitwirkungsrechten einzustufen wäre, wäre die Regelung verfassungswidrig. Letzter Punkt. Der Entwurf entfaltet Fernwirkungen auf Grundsätze der parlamentarischen Arbeitsweise. Die erstmalige Etablierung von Mindestbefassungszeiträumen, und damit verbunden die abstrakte Zuweisung parlamentarischer Aufmerksamkeit, erweist sich als Abkehr von einem überparteilichen Konsens in bestimmten Geschäftsordnungsfragen. Die Parlamentspraxis hat in der Vergangenheit wiederholt geprüft, ob der Zeitbedarf parlamentarischer Entscheidungen in allgemeiner Weise bestimmbar und konkretisierbar sein könnte. Mit Blick auf Gesetzgebungsverfahren hat der Geschäftsordnungsausschuss der Mehrheit bisher einen sehr großzügigen Beurteilungsspielraum zugebilligt. Auch mit Blick auf ein derzeit anhängiges Organstreitverfahren würde der Bundestag von seinem dort eingenommenen Rechtsstandpunkt nicht unerheblich abweichen. In diesem Verfahren rügt die antragstellende Fraktion die Geschwindigkeit eines Gesetzgebungsverfahrens unter dem Gesichtspunkt, dass vermeintlich verfassungsrechtlich begründbare Mindestberatungsdauern unterschritten worden seien. Eine Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers zugunsten parlamentarischer Vorgänge mit abstraktem Mindestzeitbedarf erhöht meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Bundesverfassungsgericht Rechtsprechungstätigkeit entfaltet und weitere Mindestbefassungszeiten im parlamentarischen Geschäftsgang verfassungsrechtlich entwickelt. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu Professor Dr. Schönberger. Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, es ist ja schon mehrfach gesagt worden, dass das Sachproblem, über das wir reden, eigentlich ziemlich unstreitig ist. Nämlich das Sachproblem, dass die Kontrolle internationaler Kooperation, intergouvernementaler Kooperation durch die nationalen Parlamente eine schwierige und komplizierte Angelegenheit ist. Im Hintertreffen sind. Der Entwurf versucht da auch eine Antwort zu geben, indem er stärkere parlamentarische Debattenformate in diesem Bereich einführt. Ich will zusammenfassend erst einmal sagen, dass ich den Entwurf für verfassungsmäßig halte und will auf einige zentrale Punkte dabei eingehen. Der erste ist die Frage, darf man das überhaupt nicht gesetzlich regeln? Wir dürfen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch traditionelle innerparlamentarische Angelegenheiten durchaus durch Gesetz regeln. Hier ist es auch so, dass es sich gar nicht um eine traditionelle rein innerparlamentarische Angelegenheit handelt, denn das Reden der Regierung im Parlament ist kein traditioneller Gegenstand des Geschäftsordnungsrechts. Und schließlich, wenn Interorganbeziehungen geregelt werden sollen, ist das Geschäftsordnungsrecht ohnehin nicht eigentlich der naheliegende Regelungsort, weil es ja als reines Innenrecht die Regierung gerade nicht verpflichten kann. Insofern scheint mir eigentlich die Wahl der Gesetzesform hier nicht nur verfassungsmäßig, sondern auch naheliegend zu sein, wenn man nicht, worauf schon hingewiesen wurde, den Weg einer interinstitutionellen Vereinbarung etwa wählt, wie wir aus der europäischen Ebene auch kennen oder aus der Verfassungsgerichtsbarkeit haben. Zweiter Sichtpunkt, Zitierrecht. Das erinnert mich jetzt an unsere Diskussion vor 2 Jahren, Herr Vorsitzender, in diesem Ausschuss. Wir haben darüber schon sehr lange gestritten. Ich will mich da ganz kurz fassen. Ich halte es durchaus für verfassungsmäßig, das Zitierrecht auch abstrakt generell auszuüben, nicht nur im konkreten Einzelfall. Wir sind das bisher gewöhnt, unsere Praxis hat das bisher nicht gemacht, aber die Regelung des Artikel 43 gibt das durchaus her. Und was auch sehr wichtig ist, das Zitierrecht ist immer seit Anschütz so verstanden worden, dass es nicht nur heißt, die Regierung muss kommen und da sitzen, sondern es heißt auch, die Regierung muss.
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, technisch, ich habe auch die Uhr angehalten. Die Verbindung ist etwas unschön von der Qualität. Wollen Sie das Bild ausschalten? Dann ist manchmal die Tonqualität besser, weil nicht so viel übertragen werden muss. Wir haben Sie alle gesehen und wir kennen Sie gut. Von daher wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dass wir Sie besser hören, weil das wollen wir auf jeden Fall. Manchmal hilft das, wenn man das Bild ausstellt. Dann hat
die Kamera aus.
Manchmal hilft das. Wir wollen es vielleicht mal versuchen.
Okay, probieren wir mal. Also ich war gerade beim Zitierrecht, hatte gesagt, zum Zitierrecht gehört nicht nur, dass die Regierung kommen muss, wenn der Bundestag sie da haben will, sondern sie muss auch sich an den Verhandlungen beteiligen. Stummes Dabeisitzen, sagt die Kommentarliteratur seit Anschütz, reicht nicht. Insofern ist das auch eine geeignete Grundlage, um Reden der Regierung zu erreichen. Und dann stellt sich natürlich als letzter Punkt die Frage, wie steht es mit dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung? Wird in denen hier sozusagen unzulässig übergegriffen? Dazu will ich nur ganz knapp sagen. Zum einen, die Regierungserklärung ist ja keine traditionelle rechtliche Form, sondern die Regierungserklärung ist schlicht eine Rede der Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag. Das Gesetz verlangt also nichts anderes, als dass die Kanzlerin zu bestimmten Zeitpunkten und zu einem bestimmten Themenfeld sich äußert. Was sie dort sagt, wie sie sich inhaltlich einlässt, ob sie zu bestimmten Punkten nichts sagen will, all das lässt der Entwurf ja völlig offen. Und irgendeine Form von rechtlicher Verpflichtung zu handeln der Regierung oder gar zur Mitteilung spezifischer Informationen enthält der Entwurf auch nicht. Insofern sehe ich da eigentlich kein verfassungsrechtliches Problem. Es ist der Versuch, die Öffentlichkeitsfunktion des Bundestages und seine Debattenfunktion auf diese internationalen Gipfel stärker zu konzentrieren und die Kanzlerin zu einer Rechtfertigung im parlamentarischen Format zu veranlassen. Wie sie sich dann rechtfertigt, wie sie sich einlässt, wie die Opposition dazu steht, das alles bleibt offen. Und deswegen sehe ich eigentlich tatsächlich keinerlei Probleme mit dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Denn exekutive Eigenverantwortung ist das nicht das Recht, zu allen Fragen zu schweigen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und es hat jetzt gut mit dem Ton geklappt. Herzlichen Dank.
Alles jetzt so?
Hat wunderbar geklappt. Ganz herzlichen Dank. So, wir kommen zum nächsten Sachverständigen, Professor Dr. Kyrill Schwarz. Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich sehen und hören, aber ich bin sonst auch gerne bereit, auf die Bildübertragung ebenfalls zu verzichten. Also die grundsätzliche Frage, um die es geht, ist nach meinem Verständnis die Frage nach den verfassungsrechtlichen Grenzen eines, ich will es mal so nennen, Gesetzes über Interorganbeziehungen. Wenn man als Ratio legis dieses Gesetzentwurf sich überlegt, dass es um Kontrollverluste geht, die befürchtet werden, dann ist hier, glaube ich, die erste Frage eine rein tatsächliche Frage, bestehen denn eigentlich diese Kontrollverluste? Oder kann man nicht umgekehrt sagen, dass die bestehenden Kontrollinstrumentarien, die für das fragile Verhältnis vom Parlament auf der einen Seite und Regierung auf der anderen Seite das Grundgesetz zur Verfügung stellt und die eigentlich den zentralen Kontrollauftrag des Parlaments auch oder die Wahrnehmung dieses Kontrollauftrags ermöglichen sollen, sind nicht eigentlich ausreichend. Nun kann man sagen, das ist ja heute auch hier bereits hinreichend geschildert worden, dass es dort durchaus noch Defizite gibt. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Defizite tatsächlich hinreichend umschrieben werden können, dann stellt sich nach meinem Verständnis zunächst die erste Frage tatsächlich nach der Handlungsformenwahl, was kann man überhaupt regeln? Und da bin ich der Auffassung, dass eine reine Regelung auf der Ebene der Geschäftsordnung tatsächlich deshalb ausgeschlossen ist, weil es hier auch um eine Verpflichtung anderer Verfassungsorgane geht und weil das Geschäftsordnungsrecht als reines Innenorganrecht diese Verpflichtung nicht vornehmen kann. Dann stellt sich die zweite Frage, geht das tatsächlich durch Gesetz? Und damit sind wir bei der Maßstäblichkeit des Grundgesetzes für eine entsprechende gesetzliche Regelung. Das geht meines Erachtens dann nicht mehr, wenn durch die entsprechende gesetzliche Regelung Kernfragen der Gewaltenteilung berührt werden. Das geschieht meines Erachtens mit dem hier vorliegenden Gesetz. Und damit ist eigentlich die dritte Ebene in den Blick genommen. Die dritte Ebene wäre, das Ganze auf der Ebene der Verfassung selbst zu regeln. Und wir haben in bestimmten Bereichen ja genau Regelungen in der Verfassung, von Parlament und Regierung unter dem Stichwort Kontrollrechten, Mitwirkungsmöglichkeiten und anderem auch tatsächlich ausgestalten. Das ist zum einen der hier bereits sicherlich als Sonderregelung zu verstehende Artikel 23 Absatz 2. Aber ich habe auch in meiner schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es durchaus auch eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten gibt, in denen das Parlament seinen Wunsch nach entsprechenden Informationen artikulieren kann und diesem Wunsch dann auch entsprechend Folge zu leisten ist. Das heißt, dem Grunde nach kann man das Schweigen des Grundgesetzes zu einer Verpflichtung der Regierung, sich in auswärtigen Angelegenheiten generell zu erklären, auch so verstehen, dass es diese Verpflichtung jedenfalls auf der Ebene der Verfassung nicht geben soll und dann tatsächlich die Ebene der Verfassung auch der Standort ist, an dem eine entsprechende Regelung erfolgen sollte. Wovor ich warnen möchte, ist die Frage, ob man das durch eine interinstitutionelle Vereinbarung treffen kann, die dann eher, ich sag mal, einer Art Gentleman's Agreement gleichkommt. Nämlich dann auch mit der Konsequenz, dass sie wohl zum einen jeweils nur für eine Legislaturperiode gilt, nämlich als Vereinbarung zwischen der jeweiligen Bundesregierung und dem jeweiligen Parlament, die möglicherweise jeweils auch erneuert werden kann, die aber natürlich auch unter dem Vorbehalt einer jederzeitigen Änderung steht und damit eigentlich eine langfristig angelegte dauerhafte Kontrolle dem Grunde nach nicht ermöglichen kann. Jedenfalls nicht wirksam auf Dauer ermöglichen kann. Die zweite Frage ist, wie wirkt sich das aus, was hier vorgeschlagen ist, mit der Verpflichtung zur Vor- und Nachbereitung auch auf das, sagen, innerinstitutionelle Verständnis des Bundestages? Wenn ein neues Kontrollrecht geschaffen werden soll, ein zusätzliches, dann dürfte sicher sein, dass das nicht auf der Grundlage einer Geschäftsordnungsregelung möglich ist. Dann wäre sogar tatsächlich ein Gesetz jenseits der Bedenken, die ich jetzt unter Punkt 1 genannt habe, hier der richtige Weg. Wenn aber nichts Neues geschaffen werden soll, dann kann man sagen, dann bleibt es bei den bekannten und bewährten Instrumentarien, die dem Bundestag für die Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Und der letzte Punkt, den ich sozusagen sowohl als aus staatsrechtlicher und damit mit Blick auf die Geschäftsordnungsautonomie angesprochenen Fragestellungen, aber vielleicht auch aus staatswissenschaftlicher Fragestellung oder Perspektive ansprechen möchte, ist nicht eine Verpflichtung des Bundestages, zwingend eine Debatte durchzuführen, gleichzeitig nicht auch ein Eingriff in das Recht, nicht zu debattieren?
Details müssten wir dann wahrscheinlich nachher, weil die 5 Minuten wären um. Ein Abschlusssatz gerne, aber...
Ich bin am Ende, Herr Vorsitzender. Ganz herzlichen Dank.
Keine Sorge, wir wollen Sie noch ein bisschen länger, aber in der Fragerunde.
Gut, gerne.
Herzlichen Dank und wir kommen zu Professor Dr. Wittreck. Ich glaube, Sie sind uns nur bei Telefon zugeschaltet, richtig? Meine, Sie wären da.
Ja, hören Sie mich
jetzt? Jetzt höre ich Sie sehr gut. Wir alle hören Sie sehr gut. Herr Professor Wittreck, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, verehrte Damen und Herren, ich will mich auch auf 3 kurze Punkte beschränken. Das meiste ist ja schon gesagt worden. Ich will eine kurze Vorbemerkung machen zu meinem Selbstverständnis als Verfassungsrechtler. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen, die Anwesenden wohlgemerkt ausgenommen, leiten aus der Verfassung Detailvorgaben ab, die mich manchmal faszinieren. Ich zähle mich zu denjenigen Vertretern der Zunft, die der Auffassung sind, dass politische Fragen von politischen Akteuren nach politischen Vorgaben entschieden werden müssen. Und ich bin nur für die äußere Begrenzung zuständig. Ich würde mich dann sozusagen als eine Art Leitplankenwärter verstehen. Und zu der Frage, ist das jetzt politisch sinnhaft, kann ich als Staatsrechtslehrer im Grunde nicht sagen. Ich kann Ihnen jetzt die Meinung des Bürgers Wittreck mitteilen. Die wird Sie aber nicht besonders interessieren. Erster Punkt. Ich will kurz etwas dazu sagen, ist das verfassungsrechtlich zulässig? Nach meiner Auffassung ziemlich sicher ja. Das hat ganz einfach etwas damit zu tun, es geht um die Abgrenzung von Gewaltenteilung und auswärtiger Gewalt. Das sind beides hochgradig unspezifische und unklare Rechtsfiguren, die man ganz unterschiedlich ausgestalten kann, was uns schon der Rechtsvergleich lehrt. Und es ist an Ihnen, da eine sinnhafte Ausgestaltung zu finden. Es ist jetzt mehrmals der Artikel 23 angesprochen worden. Den kann man als Ausnahmevorschrift deuten. Und das hieße, er bezeichnet eine Obergrenze. Ich kann ihn aber auch genauso gut als Beispiel dafür deuten, was möglich ist. Und das jenseits der EU-Innenpolitik mittlerweile relevante Fragen, etwa zum Klimaschutz, auf internationaler Ebene entschieden werden, ist doch ganz offensichtlich. Also verfassungsrechtlich geht da beides. Bleibt die Frage, ist das verfassungspolitisch sinnvoll? Dazu nur kurz 2 Gedanken. Gedanken sind gleichzeitig Bedenken. Sie verlagern doch mit diesem Gesetzentwurf die Streitfragen, die Karlsruhe in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt haben, auf die Vollzugsebene. Der Gesetzentwurf als solcher greift nicht in den Kernbereich der Exekutive ein. Das ist völlig klar. Aber jede einzelne Frage zu internationalen Verhandlungen kann das tun. Also, wenn es bei einer Konferenz darum geht, ob Kiribati in den Weltpostverein aufgenommen wird, hat die Bundesregierung dazu wahrscheinlich keine Meinung. Sie wird die Meinung, die sie nicht hat, wahrscheinlich offen preisgeben. Es wird sie aber keiner fragen. Wenn jetzt gefragt wird, wie verhält sich denn im nächsten G7-Gipfel die Bundesregierung zum Atomdeal mit dem Iran? Oder zum Verhältnis zu unserem Gaslieferanten? Dann wird die Regierung oder die Bundeskanzlerin in dem Fall sicherlich nichts sagen. Dann haben wir wieder genau die Streitigkeiten, die Sie im Organstreit oder im einstweiligen Verfahren dann durchführen müssen. Zweiter Gedanke, und dann bin ich auch schon am Ende. Ich habe vor Jahren mal eine etwas eingehendere Studie durchgeführt zur Frage, wie gehen die Landtage mit den Beteiligungsrechten in EU-Angelegenheiten um. Das Ergebnis kann man sehr deutlich zusammenfassen. Der parlamentarische Hund muss zum Jagen getragen werden. Also ich glaube nicht, dass das Gesetz aus verfassungspolitischer Sicht sinnhaft ist. Sie haben mich als Verfassungsrechtler gefragt und mein Fazit, nicht jeder Unsinn ist verfassungswidrig. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Wittrek. Sie haben sich fast alle ganz klasse an die Zeiten gehalten. Von daher haben wir jetzt die Möglichkeit einer intensiven gemeinsamen Diskussion. Ich würde jetzt die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete fragen, welche Fragen sie an sie haben. Und bei der Beantwortung, dann sammeln wir. Deswegen ist immer gut, sich Notizen zu machen, weil erstmal alle Fragen in der ersten Fragenrunde eingesammelt werden. Und dann kommt die Beantwortungsrunde durch Sie. Das geht dann alphabetisch von hinten nach vorne. Sie würden also direkt wieder anfangen, Herr Professor Wittrek. Und dann gehen wir bis zu Frau Professorin Achenbach, so dass ein bisschen Abwechslung in der Reihenfolge ist. Und wir legen auch direkt mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen los. Wenn ich das richtig sehe, hat sich schon bevor ich es gesehen habe, aber das Ausschusssekretariat ist flink, Kollege Buschmann, Kollege Bartke, Frau Kollegin Brugger, Herr Stretmanns und Herr Kollege Schneider. Schnieder wird das so sein. Schnieder muss das doch sein. Genau. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Herr Kollege Buschmann, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, auf dem angestammten Platz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich würde mich in den Fragerunden so ein bisschen an dieser Gliederung orientieren, die hier schon in der ersten Runde aufgetaucht ist, also der Unterscheidung zwischen dem Sachproblem, also dem eigentlichen Treiber, und dann den rechtlichen, verfassungsrechtlichen Fragen, die sich ergeben. Und ich möchte eine Frage richten an zwei Sachverständige, nämlich einmal Herrn Dr. Fuchs und Frau Professor von Achenbach zum Sachproblem. Nämlich, wir haben hier sehr stark vom Begriff der auswärtigen Gewalt etwas gehört. Und das setzt ja so ein bisschen die Gedankenwelt voraus. Es gibt sozusagen eine nationalstaatliche ungeteilte Souveränität nach innen. Und dann gibt es so eine auswärtige Gewalt in die große Welt außerhalb des Nationalstaates. Und ich wollte beiden Sachverständigen danach fragen, ob man dieses Bild eigentlich in einem Zeitalter zunehmend geteilter staatlicher Souveränität, das ist ja nicht nur eine Frage des Integrationsrechts der Europäischen Union, sondern einem weltweiten Trend geteilter Souveränität und faktisch wirtschaftlicher Integration durch Globalisierung, internationale Lieferketten, ob man diesen Entwicklungen nicht auch bei der Interpretation des Verfassungsrechts Rechnung tragen muss, indem man im Lichte dieser Entwicklung solche Begriffe wie auswärtige Gewalt, Frage innerer und äußerer Angelegenheiten und damit auch korrespondierend der Frage, ob äußere Angelegenheiten nicht zunehmend innere Angelegenheiten werden, die wie innere Angelegenheiten auch durch die Verfassungsorgane behandelt werden müssen, ob dem nicht Rechnung zu tragen sei.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Bartke.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine erste Frage an, oder ich. Es geht um zwei Komplexe, einmal um den im Bereich Geschäftsordnung, den wir eben diskutiert haben, und um den Bereich der exekutiven Eigenverantwortung. Und meine Frage an Herrn Professor Payande geht in die Richtung, inwieweit ist die praktisch gesetzgeberische Verfügung, dass die Kanzlerin zu den entsprechenden internationalen Konferenzen Regierungserklärung abgeben muss, ein Eingriff in die Regierungs-, in den eigenständigen Hoheitsbereich der Regierung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dies natürlich, dass der auswärtige Bereich ein klassischer Bereich der exekutiven Eigenverantwortung ist. Und die zweite Frage geht an Professor Wittreck. Sie haben ja ausgeführt, Herr Professor Wittreck, dass der Gesetzgebungsvorschlag verfassungsrechtlich in Ihren Augen zulässig ist, und haben aber doch die Notwendigkeit etwas angezweifelt. Meine Frage an Sie wäre, gibt es andere existierende Instrumente des Parlaments, die praktisch einen weniger intensiven Eingriff beinhaltet, womit aber das Anliegen gelöst werden könnte?
Ganz herzlichen Dank. Als nächstes Frau Kollegin Burger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank für die sehr interessanten Einschätzungen und Einblicke, die wir von den Sachverständigen bekommen haben. Ich hätte zwei Fragen an Frau Professorin von Achenbach. Und zwar haben sich ja in vielen Stellungnahmen ja auch die Fragen wiedergespiegelt, inwiefern das eine Frage ist, die zum Beispiel im Rahmen der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zu klären sei, oder auch die Frage, inwiefern das Gesetz hier ein gutes oder kluges, zulässiges Instrument ist, um diesen Aspekt zu regeln. Und wir kennen ja auch im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten bereits Gesetze, die die Informations-, Mitwirkungs- und Kontrollrechte des Parlaments mit Blick auf die Bundesregierung ausgestalten. Das ist das PUAG, wenn es um die Untersuchungsausschüsse geht. Das ist das Parlamentsbeteiligungsgesetz, wenn es um die Auslandseinsätze geht. Und das EuZ-BBG, wo es natürlich noch mal stärker um die Fragen der Europäischen Union geht. Welche Parallelen können wir hier ziehen? Und insbesondere hat Frau Professorin von Achenbach ja auch in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass gerade die europäischen Fragen, das EuZ-BBG hier ein Vorbildcharakter hat. Und mich würde sehr interessieren, ob Sie uns das noch mal hier darstellen könnten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Zwei Fragen an Frau Professor von Achenbach, richtig? Ja. Herzlichen Dank. Gut, dann kommen wir zum Kollegen Stretmanns.
Ja, ich bedanke mich erstmal für
ganz
die.
Ganz kurz, Herr Kollege Mayer. Alles klar, wir sind notiert jetzt. Herr Kollege Stretmanns.
Ja, ich wollte mich zuerst einmal bedanken für die sehr ausgesprochen interessanten Ausführungen sämtlicher Sachverständigen und möchte eine Frage stellen an Frau Professorin Jelena von Achenbach und Herrn Professor Christoph Schönberger und möchte gerne Sie bitten, da es die identische Frage ist, diese, je nachdem wer zuletzt die Frage beantwortet, die vorhergehende Antwort von dem Kollegen, der Kollegin mit in ihre Überlegungen einzubeziehen. Frage lautet wie folgt. Welche weitergehenden Regelungsinhalte könnten gegebenenfalls mit Bezug zur Gewaltenteilung bei internationalen Entscheidungsprozessen aus verfassungsrechtlicher und verfassungspolitischer Sicht geregelt werden, etwa weitergehende Informationsrechte von Parlament? Und da würden uns vor allen Dingen die Fragen bei Verhandlungsständen, bei außenpolitischen Verträgen interessieren, wie sie ja im EuZ-BBG auch zu finden sind. Vielen Dank.
Alles klar. Also nur, dass ich es richtig verstanden habe, das war Professor Schönberger und Frau Professor Achenbach, richtig?
Richtig, und jeweils super. Die Antwort des jeweils anderen, wenn nachbeantwortet
das hatte ich, ist. Dann hatte ich es verstanden. Gut, jetzt kommt der Kollege Schnieder.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, verehrte Damen und Herren Sachverständige, für diese wirklich sehr inhaltsreiche Ausführung, die ja verschiedene Spannungsfelder hier aufweist, verfassungsrechtliche Fragen, verfassungspolitische Fragen. Zum anderen inhaltlich natürlich auch Innenwirkung im parlamentarischen Bereich, Geschäftsordnungsautonomie, Geschäftsordnungsrecht, aber auch das Verhältnis zwischen Bundestag und Bundesregierung. Und an den Schnittstellen möchte ich eigentlich jetzt die erste Fragerunde bestreiten mit der ersten Frage an Herrn Dr. Glauben. Sprechen für Sie mit Blick auf die Vorlage hier gewichtige sachliche Gründe für eine gesetzliche Regelung von Dingen wie Debattendauer, Debattenzeitpunkt durch ein spezielles Gesetz, also auf der Schnittstelle dann Parlamentsautonomie, Geschäftsordnungsrecht. Und die zweite Frage an Herrn Professor Schwarz, da geht es um das Verhältnis Bundestag, Bundesregierung. Also die Frage, inwiefern kann hier Mitprägung von Außenpolitik durch das Parlament erwirkt werden? Und zwar würde mich da interessieren, das, was das Grundgesetz ausdrücklich geregelt hat in Artikel 23 Absatz 2, Bereich EU, zu dem, was ansonsten eben an Konferenzen international da ist. Wo liegt da genau der Unterschied? Oder warum ist das eine geregelt, das andere nicht? Muss, kann, darf ich das andere regeln? Oder hat das so seinen Sinn? Das würde ich noch mal gerne konturiert herausgearbeitet von Ihnen hören. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Und abschließend Herr Kollege Mayer.
Ja, danke, dass Sie mir das Fragerecht einräumen. Ja, das war wirklich sehr interessant, was wir gehört haben. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Zeit des Studiums, muss ich sagen, auf höchstem Niveau. Vielen Dank für die Ausführungen. Hier tauchte ja in der Diskussion so ein bisschen das Problem auf, wie löst man eine Sache, die bei deren Berechtigung man einsieht. Aber wie löst man das? Ob man das jetzt durch ein Gesetz lösen kann oder ob man das auf die verfassungsrechtliche Ebene hebt oder ob die bisherigen Regelungen ausreichen. Und mir war jetzt noch mal so ein Problem aufgetaucht, und das, da würde ich gerne die Frau Professorin von Achenbach und Herrn Dr. Glauben dazu befragen, eine Frage. Und zwar, ob sich hier, wenn man die Form des Gesetzes wählt, nicht auch Probleme auftauchen mit dem Grundsatz der Diskontinuität. Weil das ist ja ein bisschen was anderes als zum Beispiel, wenn man das über die Geschäftsordnung regelt, weil wir da andere Regelungen haben, ob hier der Grundsatz der Diskontinuität nicht auch mit zu berücksichtigen ist oder einzubeziehen ist in die Bewertung der Frage, ob die Gesetzesform hier die richtige Lösung darstellt. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Das wäre die erste Runde an Fragen. Und jetzt kommen wir zur ersten Runde mit Antworten. Und wir gehen ja von hinten nach vorne. Und ich merke schon, Professor Wittreck, Sie dürstet es schon nach Antworten. Deswegen haben Sie direkt das Wort auf die Frage vom Kollegen Bartke.
Ja, herzlichen Dank. So, ich hoffe, Sie können mich wieder gut hören. Ich habe immer etwas Schwierigkeiten mit dem Stummschalten und Nicht-Stummschalten.
Sie exzellent.
Ja, also die Frage war ja, die gibt es andere Möglichkeiten? Und da hätte ich nun einen relativ konkreten Vorschlag. Ich habe ja geschildert, aus meiner Sicht ist das Problem, dass auswärtige Gewalt nun in vielerlei Hinsicht einfach Vertraulichkeit voraussetzt. Über deren genauen Umfang man immer streiten kann. Und von daher hätte ich sehr viel mehr Sympathie, in solchen Fällen eine Befragung durch den Auswärtigen Ausschuss vorzusehen und gehe nach allem, was ich weiß, davon aus, dass das doch auch passiert im Rahmen des Möglichen und dass das eine sehr viel effektivere Form der parlamentarischen Kontrolle ist, die nach allem, was ich weiß, auch parteiübergreifend besser funktioniert, als wenn man solche Dinge ins Plenum trägt.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu Professor Dr. Schwarz. Eine Nachfrage vom Kollegen Schnieder habe ich mir notiert, die an Sie gerichtet war. Herr Professor Schwarz.
Ja, Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ganz kurze Frage, die das Verhältnis von Bundestag und Bundesregierung im Bereich der Wahrnehmung von Kompetenzen im Bereich der auswärtigen Gewalt anbelangt. Herr Schneider, Sie haben zunächst völlig zutreffend auf Artikel 23 Absatz 2 hingewiesen und ich würde sagen, Artikel 23 Absatz 2 ermächtigt, wenn Sie so wollen, zu einer Art begleitenden Kontrolle. Damit ist ein Bereich, nämlich der Bereich der Mitwirkung an der europäischen Integration, bereichsspezifisch auf der Ebene des Verfassungsrechts geregelt. Zweiter Bereich, in dem ebenfalls das Grundgesetz eine zentrale Aussage trifft zur Frage der Rechte des Parlaments im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten, ist der Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz, der eben voraussetzt, dass oder der normiert, dass bei völkerrechtlichen Verträgen der Bundestag sozusagen verpflichtet oder die berechtigt ist, denen entsprechend zuzustimmen. Und ich will das mal so formulieren, das ist eine Art Ergebnisbeteiligung.
Und da wird schon sehr deutlich, dass das, wozu nämlich der völkerrechtliche Vertrag, dem der Bundestag zustimmt, ist aber letzten Endes etwas, nämlich dass der Vertrag selbst, der von der Exekutive ohne entsprechende Begleitung zunächst einmal ausgehandelt wird. Das heißt, Sie haben ein, wenn Sie so wollen, abgestuftes Verhältnis von entsprechenden Mitwirkungsmöglichkeiten. Und dazwischen ist der verfassungsrechtlich nicht unmittelbar geregelte Bereich der Teilnahme der Bundesregierung an internationalen Verhandlungen, an Konferenzen, die aber insoweit nach meinem Verständnis tatsächlich in die Prärogative der Exekutive im Bereich der auswärtigen Gewalt fallen. Und insoweit würde ich auch Herrn Wittrek zustimmen wollen, der eben sehr deutlich nochmal gesagt hat, das ist eigentlich eine Angelegenheit, die dann in die Zuständigkeit des Auswärtigen Ausschusses fällt und dort auch entsprechend parlamentarisch mitbehandelt werden kann. Ich hoffe, dass ich damit die Frage hinreichend beantwortet habe.
Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Professor Dr. Schönberger. Ich habe mir eine Nachfrage vom Kollegen Stretmanns notiert. Sie haben das Wort.
Ja, Herr Stretmanns hat ja die grundsätzliche Frage aufgeworfen, können wir auf die Dauer Europa und die sogenannte auswärtige Gewalt noch auseinanderhalten? Also müssen wir die Mechanismen, die wir jetzt innerhalb der Europäischen Union schon an Parlamentsbeteiligung haben, schrittweise eigentlich auch auf die internationale Ebene erstrecken? Dazu glaube ich, gibt es einen tatsächlichen Befund. Der tatsächliche Befund besteht darin, dass wir auf der internationalen Ebene zunehmend Entscheidungen haben, die vom Gericht sind und insofern aufwerfen, ob die Parlamentsbeteiligung nicht mitwachsen muss. Das andere ist, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hier noch einen deutlichen Unterschied macht. Sie sagt, dass im Bereich der klassischen sozusagen Außenpolitik die begleitende Kontrolle ist und insbesondere die Informationsrechte vergleichsweise gering sind. Ja? Ich würde aber sagen, wir müssen uns halt natürlich auch über die Frage unterhalten, welches parlamentarische Format für was geeignet. Das Format, das dieser Gesetzentwurf hat, ist letztlich ein Debattenformat. Es ist kein Frageformat. Wenn man nicht über die Frage reden will, welche Informationen kann ich spezifisch von der Regierung bekommen, dann müssten wir das wahrscheinlich eher im Bereich der Fragerechte, im Bereich der Regierungsbefragung behandeln. Und da ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich bis jetzt für nicht abgeschlossene Prozesse vergleichsweise restriktiv. Insofern sehe ich aber auch den Bereich des Debattenformats eigentlich offener. Denn das ist genau der Vorteil, den das Debattenformat hat, dass es nicht spezifische Informationsansprüche und aber natürlich die Möglichkeit gibt, dass vor einmal der Öffentlichkeit die entsprechenden Grundorientierungen zu internationalen Fragen sichtbar gemacht werden, was ja die Kernfunktion des Plenums ist.
Ganz herzlichen Dank. An Professor Dr. Schneider war in dieser Runde keine Frage, wenn ich es richtig gesehen habe und gehört habe. Kann aber in der zweiten Fragerunde sicherlich noch der Fall sein. Damit kämen wir jetzt zu Professor Dr. Payande. Das war der Kollege Dr. Bartke mit einer Frage.
Ja, herzlichen Dank. Die Frage betraf die Reichweite oder die verfassungsrechtlichen Grenzen des gesetzgeberischen Zugriffs eben hier auf die Bundesregierung, auf die Bundeskanzlerin mit Blick auf den Bereich der Eigenverantwortung. Das Gesetz hat hier zwei Besonderheiten und das ist zum einen eben gerade dieser Zugriff speziell auf die Bundeskanzlerin und auf das Format der Regierungserklärung und damit zusammenhängt dann der thematische Bereich, in dem wir sind, die auswärtige Gewalt. Und diese beiden Fragen hängen nach meinem Verständnis zusammen. Dass die Bundeskanzlerin durch das Gesetz adressiert und verpflichtet wird, das ist erstmal ungewöhnlich, aber das macht es ja natürlich nicht verfassungsrechtlich unzulässig. Und Artikel 43 Absatz 1 Grundgesetz, wie auch immer man ihn versteht, zeigt ja, dass es sozusagen nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass wir hier einen Zugriff auf die Bundeskanzlerin haben und dass es nicht immer nur um die Bundesregierung als solche gehen muss. Was die Form der Regierungserklärung angeht, so hat sich, glaube ich, in der Diskussion und auch schon in den schriftlichen Stellungnahmen gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, den Begriff oder das Verständnis von Regierungserklärung auf den Punkt zu bringen. Und je nachdem, was man darunter versteht, wird man wohl auch die verfassungsrechtliche Würdigung anders ziehen. Nach meinem Verständnis geht eine Regierungserklärung doch darüber hinaus, was man mit einem Informationsanspruch von der Bundesregierung verlangen könnte. Und es geht auch darüber hinaus, was eine Berichtspflicht betrifft. Herr Schneider hatte ja darauf hingewiesen, dass wir da eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Gesetzestext und der Gesetzesbegründung haben, die eben auf die Lagethemen und Ziele der Bundesregierung abzielt und nach meinem Verständnis daher doch ein bisschen mehr verlangt als nur irgendwelche Formen von Auskünften. Und ich würde auch das Format Regierungserklärung, auch wenn es natürlich kein rechtlicher Begriff ist, doch so verstehen, dass es ein politisches Instrument ist, womit auch eine gewisse politische Symbolik einhergeht. Und daher finde ich es in diesem Bereich grundsätzlich besonders sensibel, wenn die Bundeskanzlerin dazu verpflichtet wird und nicht mehr nach eigenverantwortlicher Entscheidung darüber entscheiden kann, ob, wann und in welchem Kontext sie dazu spricht, gerade in dem sensiblen Bereich im Vorfeld von internationalen Treffen, wo dann eben auch eine gewisse Erwartungshaltung besteht, dass da was gesagt wird und durch die Nachbereitungsdebatte eben auch ein Druck ausgeübt wird, dass man sie dann auch daran misst. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen jetzt zu Dr. Paul Glauben. Ich habe mir zwei Fragen notiert, nämlich einmal vom Kollegen Schnieder und einmal vom Kollegen Mayer. Herr Dr. Glauben, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, Herr Schnieder hatte gefragt, ob es gewichtige sachliche Gründe gibt für diesen Eingriff in die Parlamentsautonomie. Und auf die Frage kann ich eindeutig beantworten, die sehe ich hier nicht. Und Herr Schnieder hat zu Recht auf die Art dessen, was da geregelt werden soll, etwa die Debattendauer. Das ist sicherlich ein Kernstück einer Selbstbestimmung des Bundestags, auch wo eine Diskussion mit der Bundesregierung stattfindet. Ob sie jetzt in einer Plenardebatte, das wird vorgegeben, oder aber ob man eventuell in einem Fachausschuss darüber behandeln will. Das sind Punkte, die letztlich das Parlament in eigener Verantwortung, auch die Fraktionen des Parlaments regeln für sich, wo sie im Grunde genommen die Auskünfte unter Umständen erwarten, die ihnen viel mehr helfen. Eben ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass in einer öffentlichen Debatte man möglicherweise sehr zurückhaltend ist und zurückhaltend sein muss, wenn man seine Verhandlungsposition nicht verschlechtern will als Bundesregierung. Man kann in einem Fachausschuss, in einer nicht öffentlichen Sitzung ganz anders argumentieren und auch ganz anders reden. Also von daher glaube ich, ist das schon ein sehr gravierender Eingriff, den wir hier haben. Und dafür gibt es aus meiner Sicht keine Rechtfertigungsgründe, zumal ich auch dem Gesetzentwurf der Begründung nicht entnehmen kann. Das wurde eben auch ja schon mal angedeutet, ob es tatsächlich dieses Defizit in der Information des Parlaments gibt. Zur Frage von Herrn Mayer, die kann ich klar beantworten. Natürlich ist es ein Problem der Diskontinuität. Dieses Gesetz unterliegt nicht der Diskontinuität. Es wird der nachfolgende Bundestag zunächst einmal gebunden, wenn er nicht ausdrücklich das Gesetz aufhebt, aber er muss in einem formellen Gesetzgebungsverfahren das Gesetz aufheben. Also auch das ist ein Aspekt, der natürlich zu bedenken ist und der die Autonomie des Parlaments natürlich in dem Sinne einschränkt, weil es gebunden ist in eigenen Angelegenheiten an das, was das Parlament der vorherigen Wahlperiode entschieden hat.
Ganz herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu Herrn Dr. Fuchs und ich habe mir eine Frage notiert vom Kollegen Dr. Buschmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dr. Buschmann, ich habe jetzt die Wahl, entweder Ihnen gegenüber höflich zu sein, indem ich mich Ihnen zuwende, und unhöflich gegenüber dem Auditorium zu sein, weil man mich dann nicht versteht, oder umgekehrt unhöflich Ihnen gegenüber zu sein, Ihnen meinen Rücken zuzudrehen und höflich gegenüber dem Auditorium zu sein. Ich hoffe, dass Sie mir nachsehen, wenn ich mich für zweite Alternative entscheide. Sie haben vollkommen zu Recht, wie ich finde, den Begriff der auswärtigen Gewalt angesprochen, Punkt 1. Den Begriff gibt es in keinem anderen Land als in der Bundesrepublik. Den Begriff gibt es übrigens auch im Grundgesetz nicht. Das Grundgesetz kennt den Begriff der auswärtigen Gewalt nicht. Das Grundgesetz hat einen Flickenteppich an Bestimmungen, die sich mit auswärtigen Beziehungen befassen, die sich mit Verfassungsorganen befassen, die Außenpolitik betreiben. Das geht vom Bundestag über die Bundesregierung, über den Bundesrat bis zum Bundespräsidenten, ohne das Bundesverfassungsgericht zu vergessen. Also der Begriff ist diffus und mitnichten so klar, wie vielerorts in der Literatur der Eindruck erweckt wird. Punkt zwei, wie ich finde, ganz wichtiger Punkt, verschwimmende Grenzen zwischen Außenpolitik und Innenpolitik. Es ist in der Tat so, dass neue, moderne, globale Entwicklungen und mit ihnen verbundene Legitimationsanforderungen an exekutiv agierende Politik treffen und treffen müssen auf die nationalen Systeme. Sie müssen deswegen auf die nationalen Systeme treffen, weil das Völkerrecht, die internationale Governance, nichts Vergleichbares bereithält. Es gibt keine kodifizierten internationalen Strukturen. Das Völkerrecht kennt keine parlamentarischen Strukturen. Deswegen treffen diese modernen Entwicklungen, die das Grundgesetz, der Parlamentarische Rat, noch gar nicht kennen konnte, auf die nationalen Systeme und das heißt konkret bei uns auf die traditionelle Rollenverteilung zwischen Exekutive und Legislative. Und das möchte ich nun doch noch mal betonen. Also so in Stein gemeißelt ist der exekutive Kernbereich im Bereich der Außenpolitik nun wirklich nicht. Es haben sich vielmehr unter maßgeblicher Anleitung auch durch das Bundesverfassungsgericht und die jeweilige parlamentarische Opposition eine Reihe von parlamentarischen Mitwirkungssystemen entwickelt im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Frau Abgeordnete Burger, Sie haben das vollkommen zu Recht erwähnt, wo nebenbei gesagt Bundesregierung und Bundestag im Entscheidungsverbund agieren, Bundesverfassungsrecht, nicht Exekutive allein. Die kann sich im Bereich des Auslandseinsatzes von Soldaten nicht auf den Kernbereich der Exekutive berufen. Und nicht zu vergessen den Bereich der Europapolitik. Und da haben wir wiederum unterschiedliche Systeme. Einmal in der Bereich der allgemeinen Europapolitik, dann im Bereich der finanziellen Europapolitik und nicht zu vergessen im Bereich der GASP. Also, mit anderen Worten, es hat sich hier im Laufe der Zeit etwas getan. Und die Frage ist, wie ich finde, absolut berechtigt, ob unser existierendes traditionelles System nicht an diese Entwicklungen ganz bescheiden, leicht angepasst werden muss. Dritter und letzter Punkt. Also daran liegt mir nun doch wirklich. Es kann sein, Herr Vorsitzender, dass wir schon am nächsten Dienstag, 12 Uhr, wenn das Bundesverfassungsgericht nämlich sein CETA-Urteil verkündet, über diesen Gesetzentwurf und diese Anhörung schon ganz anders denken. Denn es ist zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung, und zwar weit über den Bereich des Europarechts hinaus, wie ich finde, Wegweisendes sagen wird, so die mündliche Verhandlung, zur neuen Gewalten, man höre, SIG, neue Gewaltenteilung, ist unser Thema, zu den Funktionsbedingungen des modernen Parlamentarismus, zum Gestaltungsspielraum des Parlaments, ist alles unser Thema, und zu den institutionellen, strukturellen und personellen Voraussetzungen, die das Parlament hat. Also große Spannung, abwarten am nächsten Dienstag, 12 Uhr, einfach mal in sich gehen, das Urteil konkret durchlesen, auf sich wirken lassen und dann auch eventuell diese Anhörung nochmal Revue passieren lassen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fuchs. Sie haben wirklich Werbung gemacht und wir werden alle um 12 Uhr entweder auf den Ticker oder ins Fernsehen schauen. Aber jetzt hat Frau Professor von Achenbach das Wort. Frau Professor, Sie haben gesammelt. Sie haben nämlich die meisten Nachfragen vom Kollegen und von den Kolleginnen und Kollegen Buschmann, Brugger, Stretmanns und Meyer habe ich mir notiert. Deswegen gebe ich Ihnen ganz schnell das Wort, Frau Professor von Achenbach.
Ja, vielen Dank für die hochinteressanten Fragen. Ich versuche, sie alle zu beantworten in der Kürze der Zeit. Herr Buschmann, ich teile Ihre Skepsis, die ich so rausgehört habe, bezüglich der Unterscheidung von innen und außen unter den Bedingungen der Globalisierung. Ich habe es ja in der Einleitung auch zu meinem Statement schon gesagt. Wir haben keinen geschlossenen Nationalstaat mehr. Und es wurde ja hier schon in der Diskussion auch angesprochen, Klimaziele. Ich möchte auch ansprechen, die Verteilung von Covid-19-Impfstoffen, die jetzt im internationalen Bereich vermehrt auch ausgehandelt wird. Wir haben gehört von dem COVAX-Mechanismus, der etabliert wird. Also wir haben richtig relevante Entscheidungen, die stark in die innerstaatlichen Verhältnisse rein wirken. Zugleich läuft Artikel 59 Absatz 2 da eben oft leer, weil das nicht in formaler völkervertraglicher Form ausgehandelt wird, sondern Public-Private Partnerships, Soft Law etc. Und da ist der Staat nicht irgendwie abgeschottet dagegen, aber er hat eben auch nicht die entsprechenden Formen mit Artikel 59, um das parlamentarisch aufzufangen. So viel nur dazu, also ganz, ich teile diese Skepsis. Frau Brugger, die erste Frage war Geschäftsordnung oder Gesetz. Ich glaube, man könnte das Ganze auch in der Geschäftsordnung regeln. Ich bin da eher progressiv und sage, auch durch Geschäftsordnungsrecht kann die Bundesregierung verpflichtet werden. Ich weiß, das sehen viele anders, aber hier denken, dass die Rechtsform des Gesetzes auch eine angemessene, zweckmäßige ist. Und zwar auch gerade wegen des Faktors, dass das Gesetz eben nicht der Diskontinuität unterliegt. Das erlaubt nämlich eben diese parlamentarische Verantwortung der Regierung damit längerfristig auszugestalten und damit auch die Etablierung von Praktiken, von Übungen, von Abstimmungsverhältnissen. Das geht ja nicht alles einseitig nebeneinander her, dass das Gesetz regelt und dann muss die Bundesregierung einseitig folgen. Da finden ja Abstimmungsprozesse statt. Und ich glaube, dass man das Gesetz als Handlungsform hier als stabilere Grundlage hat, um eben diese Aushandlungsprozesse zwischen Regierung und Parlament zu gestalten. Wie wollen wir das jetzt in der auswärtigen Gewalt eben wahrnehmen? Ich würde auch noch mal betonen, die Regierungserklärung als Format ist was ganz Offenes. Also da ist kein spezifisches Informationsrecht hinterlegt, das jetzt auf spezifische Informationen abzielt. Und deswegen ist das durchaus ein offenes, eben auch für die Regierung gestaltbares Format. Da greifen dann auch unter Umständen eben wieder Ausnahmegründe für Informationen, die nicht gegeben werden sollen im Rahmen einer Debatte. Insofern halte ich das eigentlich für ein ganz gutes Format, um der Regierung auch weitreichende Freiheiten einzuräumen, was sie genau erklären will und wie sie sich da der Debatte stellen will. Ganz kurz auch zum Vorbildcharakter der Europapolitik. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Ansatz ist der wirklichkeitsnahen, realitätsadäquaten Fortentwicklung des Parlamentarismus. Und zwar eben gerade mit diesem Modell der begleitenden Befassung des Parlaments, weil eben Rechtsetzungsprozesse oder Politikprozesse auf überstaatlicher Ebene diese starke politische, normative Relevanz im Staat, in der Bundesrepublik haben. Und ich glaube, dass die Europapolitik muss da jetzt, also mit Artikel 23 OZB-BG, muss jetzt nicht 1:1 übertragen werden. Das kann man kontextbezogen anpassen für andere Aspekte der Außenpolitik. Aber man kann dieses Modell fortschreiben. Und ich glaube, dass das in der Tat ein Ansatz ist. Der hat ja auch seine Probleme in der Praxis, um hier eben weiterzukommen. Herr Stretmann, das, was Herr Schönberger dazu schon gesagt hatte, ich will mich nur ganz kurz fassen. Sie hatten speziell danach gefragt, auch wie das mit der Informationsbasis des Bundestages im Bereich der völkerrechtlichen Verträge ist, weil da eben immer nur nachträglich ratifiziert wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, zielte das darauf, während die Informationslage im Verhandlungsprozess relativ schwach ist. Ehrlich gesagt, ich würde dem Parlament da ja auch mal zu Selbstbehauptung raten. Es muss nicht ratifizieren, es kann auch mal Nein sagen. Es gibt auch Beispiele dafür, dass man seine Vetorechte einsetzt, um institutionelle Interessen auszutesten, auszureizen und auch durchzusetzen. Aber unabhängig davon glaube ich, dass die Bundesregierung eh gut beraten ist, ein Ohr am Parlament zu haben, wenn sie nicht eben im Nachhinein Probleme eben mit der Umsetzung, innerstaatlichen Umsetzung von außenpolitisch verhandelten Verträgen haben will. Insofern würde ich auch sagen, das ist bislang nicht entschieden worden. Aber es gibt gute politische, verfassungspolitische Gründe, da die Informationsbasis zu stärken, auch nach dem Muster der Europapolitik. Herr Mayer, zur Diskontinuität hatte ich schon ganz kurz angedeutet. Ich halte das Unterfallen des Gesetzes, beziehungsweise, also ich halte die kontinuierliche Geltung des Gesetzes gerade hier für einen Vorteil. um die Verantwortlichkeitsverhältnisse auszugestalten, weil man hier eben eine längerfristige Perspektive schafft. Wir haben das auch mit dem PUAG, dem EuZBBG, dem Parlamentarischen Beteiligungsgesetz. Da kommen dann auch womöglich wieder Reformdebatten in Gang. Wir haben Rechtsprechung aus Karlsruhe, die hilft, vielleicht das noch weiter in Streitfällen auszugestalten. Und das ist eben auch anders als eine Geschäftsordnung, eine längerfristige Perspektive. Und ich glaube, dass Parlamentarismus, das Verhältnis zur Regierung, eben auch in längerfristigen Übungen entwickelt werden muss. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die stringente Beantwortung der vielen Fragen und den Satz, dass die Regierung gut daran tut, ein Ohr am Parlament zu haben. Ich glaube, den unterstreicht Opposition wie Koalition. Das sollte eine Regierung immer und das Parlament ernst nehmen. Wir kommen auch direkt zur zweiten Fragerunde, wenn Sie noch alle Kraft haben und Energie haben. Und ich habe schon einige Wortmeldungen. Ich habe zuerst den Kollegen Schnieder, ich habe den Kollegen Dr. Buschmann und den Kollegen Dr. Bartke bis jetzt. Andere können sich selbstverständlich, Frau Kollegin Brugger meldet sich noch, also Herr Kollege Stretmann meldet sich noch. Wir notieren das fleißig und während Frau Dr. Ziegenhorn notiert, fängt Herr Kollege Schnieder schon mit den ersten Fragen in der zweiten Fragerunde an, die wir dann wieder andersrum beginnen. Es würde also Frau Professor von Achenbach direkt beginnen. Ich sage es nur schon, nicht, dass einer irgendjemand Schreck kriegt.
Ja, vielen Dank. Die erste Frage an Herrn Professor Schneider. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme und haben das vorhin auch noch mal ausgeführt, von der Inflexibilisierung der parlamentarischen Tagesordnung und der Vertypung der Parlamentsöffentlichkeit. Einmal der Einfluss externer Ereignisse auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages und zum Zweiten die Festlegung des Formats, der Debattendauer und Ähnliches. Sehen Sie darin ein verfassungsrechtliches Problem? Wenn ja, in welcher Form? Oder ist es eher ein verfassungspolitisches Problem? Und dann auch bitte eine Erläuterung dazu. Und die zweite Frage an Herrn Professor Schwarz. Korrespondierend zum Zitierrecht hat die Bundesregierung nach Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz das Recht, jederzeit sich dem Bundestag in einer Regierungserklärung oder über eine Regierungserklärung gehört zu werden. Sie entscheidet aber selbst, wann, zu welchem Thema, wie lange sie dazu redet. Die Regierung sollte sich also jederzeit vor dem Parlament erklären können und dieses nach freiem Ermessen informieren dürfen. Widerspricht dieser Wertung eine einfach gesetzliche Regelung? Also müsste das zwingend auch auf der Ebene des Verfassungsrechts dann geregelt werden, wenn man das möchte.
Ganz herzlichen Dank. Als nächster Herr Kollege Dr. Buschmann.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, in der zweiten Fragerunde will ich sozusagen noch mal versuchen, die Skepsis, die diesem Gesetzentwurf entgegenschlägt, noch einmal ein Stück weit zu hinterfragen. Es gibt ja jetzt drei Sachverständige, sagen, das geht. Es gibt einen vierten Sachverständigen, der sagt, das geht auch, auch wenn er es nicht für besonders klug hält. Und jetzt gibt es, und da geht meine erste Frage an Herrn Professor Schneider, mit Ihnen jemand, der sagt, das habe ich auch Ihren schriftlichen Ausführungen entnommen, das ist verfassungskonform anwendbar, haben Sie uns geschrieben. Sie haben nur so ein bisschen Sorge beim Thema Mitprägung in der Begründung. Und deshalb die Frage, damit es sozusagen nicht an diesem Verb scheitert, ist nicht Mitprägung legitim möglich, beispielsweise indem der Bundestag natürlich eine Aktuelle Stunde zu Nord Stream 2 oder zu Nawalny durchführt, ist nicht Mitprägung eindeutig legitim möglich, indem eine Debatte durchgeführt wird zu einem europapolitischen, außenpolitischen, geopolitischen, sicherheitspolitischen Thema? Und ist das nicht alles ein Beispiel für eindeutigerweise legitime und verfassungsrechtlich völlig unproblematische Versuche, natürlich das nicht nur als Selbstvergewisserung zu betreiben, sondern natürlich all unser Tun im Parlament selbstverständlich ständig auf die Prägung der Wirklichkeit und in außenpolitischen Anliegen, Angelegenheiten, dann natürlich auch auf die Prägung, Mitprägung, natürlich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung der Politik der Bundesregierung hinwirkt. Also dies vorausgeschickt, ist das nicht ein Verständnis dieser Formulierung, wo Sie nicht sagen würden, bei diesem Verständnis ist eine verfassungskonforme Anwendung auch ohne diesen formulierten Zweifel möglich, sodass Sie zu dem Ergebnis kämen, dass Sie zumindest keine Verfassungswidrigkeit vorläge? Das ist die erste Frage an Professor Schneider.
Die zweite Frage, schon eine Formulierungshilfe, würde man das von Seiten der Bundesregierung sagen.
Wir lernen von euch.
Also lassen Sie sich nicht beeinflussen, Sie sind hier als Experten geladen. Und die zweite Frage klappt sicherlich auch noch in der Zeit.
Ja, die zweite Frage kann ich etwas kompakter machen. Herr Dr. Glauben, Sie haben ja stark auch ausgeführt zu Debattenlängen und so weiter, ob das nicht eher in die Geschäftsordnung höre. Jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Ein Kern dieses Gesetzentwurfs und ein Grund, warum man sich zu dieser Handlungsform entschlossen hat, ist ja, dass nach ganz herrschender Meinung die Verpflichtung der Bundeskanzlerin durch die Geschäftsordnung, auch wenn wir hier eine andere Meinung gehört haben, aber nach überwiegender Meinung unmöglich wäre. Und jetzt wollen wir ja etwas tun, was möglich ist. Und jetzt schichten wir mal ab. Würden wir den Gesetzentwurf reduzieren auf die Verpflichtung der Bundeskanzlerin im Parlament zu reden und würden dann eben die Debattenlänge beispielsweise in einer Geschäftsordnungsregel anlegen? Wenn wir den Gesetzentwurf so abschichten würden, dann ist ja klar, die Verpflichtung der Bundeskanzlerin können wir nicht per Geschäftsordnungsrecht machen. Wenn wir etwas dort nicht tun können, kann das Geschäftsordnungsrecht aber keine Sperrwirkung gegenüber einer gesetzlichen Regelung entfalten, weil ja klar ist, dass die Geschäftsordnung die Verpflichtung der Bundeskanzlerin selber gar nicht regeln kann. Also etwas, was die Geschäftsordnung nicht regeln kann, kann auch durch sie nicht gesperrt sein. Und wäre der Gesetzentwurf fokussiert auf die Verpflichtung der Bundeskanzlerin, kämen Sie dann zu dem Ergebnis, dass das verfassungsrechtlich zulässig wäre?
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Bartke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Buschmann, das war ein richtiges Plädoyer, fand ich. Hat mir aber gefallen. Ja, ich wusste nicht genau, wie die Rollenverteilung jetzt ist hier. Ich hab zwei Fragen. Die erste an Herrn Professor Payande und sie geht auch wieder ein bisschen zum Verhältnis Geschäftsordnung und Diskontinuität. Bisher sind ja die Regierungserklärungen in der Geschäftsordnung geregelt. Die Geschäftsordnung unterliegt der Diskontinuität. Wir haben das eben diskutiert. Grund dafür ist, dass der neue Bundestag über seine Angelegenheiten selber entscheiden soll. Herr Professor Payande, wie bewerten Sie diesen Paradigmenwechsel, dass nun zwei gesetzlich vorgeschriebene Debatten stattfinden sollen? Frau Professor Achenbach hat das ja eben als gerade den Vorteil beschrieben, aber nun kann weder der Bundestag noch die Bundesregierung darauf verzichten, darüber zu reden. Da würde mich Ihre Bewertung interessieren. Und meine Frage an Professor Wittrock geht in eine ähnliche Richtung. Ist es zulässig und sinnvoll, dass eine Mindestdauer für eine parlamentarische Debatte gesetzlich festgeschrieben wird?
Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Brugger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an unsere Sachverständigen für die wieder einmal sehr interessante Antwortrunde. Ich knüpfe ein bisschen an bei der ersten Frage des Kollegen Buschmann, weil Sie ja auch gerade in der Antwortrunde immer wieder auch darauf Bezug genommen haben, ob die Form der Regierungserklärung und der breiten parlamentarischen Debatte an der Stelle einmal legitim ist und auf der anderen Seite auch ein sinnvolles Ziel verfolgt. Ich würde versuchen, das so zu verpacken, und es ist ja auch in vielen Stellungnahmen angeklungen, dass es sich hier um auch die Ausgestaltung des Demokratieprinzips in Zeiten der Globalisierung, die immer weiter voranschreitet, handelt und dass die bisherigen Instrumente, die das Parlament hat, nicht mehr ausreichend sind. Also man kann nicht sagen, hinter den verschlossenen Türen des Auswärtigen Ausschusses können alle Fragen der Gesundheitspolitik, der Landwirtschaftspolitik ohne Einbindung der Öffentlichkeit geklärt werden, und inwiefern ist nicht eigentlich gerade angesichts der fortschreitenden Globalisierung eine breite öffentliche parlamentarische Debatte die eine adäquate Idee, um dieses Demokratieprinzip weiter zu verfolgen und hier auch eben eine Aushandlung zu ermöglichen. Die Frage würde ich gerne an Frau Professorin von Achenbach stellen, aber auch an Herrn Fuchs. und an Sie beide, weil Sie das ja auch entweder in Ihren Ausführungen erwähnt haben oder aber auch in der Stellungnahme noch mal geschildert haben. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war jetzt schon mehrfach Thema. Natürlich hat es den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung gerade im Bereich der Außenpolitik sehr weit definiert und trotzdem ja auch in seinen Entscheidungen immer wieder Stellung bezogen zu parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten. Wie bewerten Sie die Urteile des Bundesverfassungsgerichts im Verhältnis zu dem vorliegenden Gesetzentwurf? Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Das müssen die beiden Sachverständigen dann in einer Antwort jeweils verhackstücken, weil es geht natürlich nur eine Frage an jeweils einen, aber das kriegen die Sachverständigen garantiert hin. So, jetzt komme ich zu Kollegen Stretmanns.
Ja, vielen Dank. Also es ist insgesamt, die Debatte kreist ja auch unausgesprochen immer auch darum, welchen Anteil die Opposition an der politischen Debatte im Plenum haben darf und wie man an Informationen für die weitere politische Debatte kommt. Und darum erste Frage an Professor Schönberger. Unter viele nach Ihrer Auffassung, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die in dem Gesetzentwurf angesprochenen außenpolitischen Fragen auch dem parlamentarischen Fragerecht oder eben nicht? Also schließen wir mit diesem Entwurf quasi eine Lücke. Und die zweite Frage, die ja auch um die Belebung des Parlamentarismus geht, geht an Herrn Dr. Fuchs. Und zwar in der 18. Wahlperiode waren ja nur zwei Oppositionsfraktionen im Parlament vertreten, die zusammen übrigens nicht mehr oder nicht 25% der Mitglieder des Bundestages stellten. Insoweit wäre es für mich interessant zu wissen, wenn man den Gesetzentwurf anpassen würde und diese Grenze von 25% auf 5% der Mitglieder des Bundestages oder als Antragsrecht einer Fraktion ausgestalten würden, ob Sie da verfassungsrechtlich Probleme sehen würden oder ob es nicht im Sinne der Debatte eher zu begrüßen wäre. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur zweiten Antwortenrunde und würden jetzt wieder alphabetisch von vorne des Alphabets anfangen. Frau Professor von Achenbach, Sie dürfen beginnen. Das war eine Frage von Frau Broger, also eine Frage mit zwei Unterteilen, nennen wir es mal.
Genau, ich versuche es in einem. Ist ja tatsächlich so der allgemeine Hintergrund, dass darüber besteht ja auch nicht so wirklich Streit. Aber die Frage ist, wie gestaltet man das aus und was ist eigentlich auch die Forderung, die Parlamentarismus und Demokratie in diesem Kontext entfalten? Und ich würde in der Tat sagen, die Öffentlichkeitswirksamkeit oder die Öffentlichkeit, die eine solche Debatte mit der Regierung über internationale Gipfeltreffen herstellen kann, ist schon was Besonderes, eben auch was anderes als das, was Auswärtiger Ausschuss und auch Verteidigungsausschuss oder andere Ausschüsse leisten können, weil eben auch gerade diese zugespitzte Konfrontation zwischen dem Regierungspersonal, zwischen der Kanzlerin und eben auch den Akteuren aus dem Parlament, insbesondere natürlich eben auch der Opposition, eben, das ist gut für die Presse geeignet, das ist interessant, darüber zu berichten. Und wir haben ja, wenn ich das richtig verstehe, sogar auch schon eine Praxis, dass vor großen Gipfeltreffen zum Teil Regierungserklärungen abgegeben werden. Es ist gar nicht so, dass das noch nicht passiert. Und insofern besteht seitens der Regierung offensichtlich auch der Bedarf und der Wunsch, das zu tun. Das Parlament greift das jetzt hier auf und verstetigt auch diese Praxis, um eben auch zu zeigen, dass es ein Akteur der auswärtigen Politik ist und dass das Parlament eben nicht nur ein Seitenrandspieler ist. Ich glaube, dass eben sich das auch in der Rechtsprechung verankern lässt, die Bedeutung der Opposition, die Bedeutung der öffentlichen Plenardebatte, das haben wir auch in der Rechtsprechung zur Europapolitik, ESM etc., auch zu den Haushaltsverpflichtungen, die in dem Bereich greifen und so, zur Haushaltsautonomie. Und das Bundesverfassungsgericht betont da ja eben auch, dass es gerade keine Bereichsausnahme für die auswärtige Politik von den allgemeinen Kontrollrechten gibt. Und dazu zählen das Zitierrecht, die Fragerechte etc. Also es gibt gar keine Rechtsprechung, die irgendwie Ganze zu parlamentarisieren, sondern im Gegenteil, das Gericht betont immer gerade dort, wo das Parlament nicht mitentscheidet, also keine formalen Entscheidungsbefugnisse hat, ist eben die Ausübung von parlamentarischer Kontrolle mit der letzten Sanktion des Misstrauensvotums eben von Bedeutung, um eine demokratische Politisierung der auswärtigen Gewalt zu gewährleisten.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Die Gleiche Frage an Herrn Dr. Fuchs.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Sie haben Sie ja provoziert durch Ihr letztes Statement.
Ja, überhaupt nicht. Ich stimme meiner Vorrednerin natürlich voll und ganz zu. Im Auswärtigen Ausschuss, Frau Abgeordnete Brucker, gibt es eben, das wissen Sie, Sie sind ja, glaube ich, stellvertretendes Mitglied oder waren das, gibt es eben nicht nur auf dem Gebiet der Außenpolitik den Kernbereich der Exekutive zu berücksichtigen, sondern auch die besondere Geheimhaltungsbedürftigkeit. Sie wissen das, wenn dort der BND-Präsident die Schlapphüte antanzen und interner nachrichtendienstlicher Ermittlungen vortragen, ist das natürlich, spricht das nicht unbedingt dafür, dass man so eine Sitzung öffentlich macht. Gleichwohl besteht natürlich auch in diesem Ausschuss das Bedürfnis, Öffentlichkeit, Demokratie herzustellen. Und Sie werden das besser beobachten können als ich oder auch miterleben. Es gibt die Praxis, nicht erst in der Legislaturperiode, sondern auch schon vorher, dass die Unterausschüsse des Auswärtigen Ausschusses, es gibt ja insgesamt vier, vermehrt, ich würde sogar sagen, fast ausschließlich ihre Sitzungen aus unterschiedlichen Gründen öffentlich abhalten. Also das haben wir. Aber eine Öffentlichkeit, die über das Plenum hergestellt wird, kann über die Ausschüsse meines Erachtens nicht erreicht werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, Herr Abgeordneter Stratmanns, also ich habe das noch nicht ganz, das ist eine interessante Frage, was Sie sagen, noch nicht ganz durchdacht, aber so prima facie, würde ich ehrlich gesagt keine schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Bedenken im Moment erkennen können. Wenn mir im Laufe des Tages noch welche einfallen, würde ich mir erlauben, die Ihnen einfach zu kommunizieren.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Dr. Glauben. Und ich habe mir eine Frage vom Kollegen Dr. Buschmann notiert.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Buschmann, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, würde das Gesetz praktisch so aussehen, da steht drin, die Bundeskanzlerin hat eine Regierungserklärung abzugeben und nichts weiter. Auch nicht die Frage einer Debatte, denn wenn das der Fall wäre, dann wäre das natürlich schon wieder etwas, was dem Parlament vorgegeben würde. Also ich unterstelle mal, dass Sie davon ausgehen, die Regelung im Gesetz wäre, die Bundeskanzlerin wird verpflichtet, vor diesen internationalen Regierungserklärungen abzugeben. Dann haben wir sicherlich keinen unmittelbaren Eingriff in die parlamentarische Geschäftsordnung, in die Parlamentsautonomie, es sei denn, man sagt, naja, dass der Bundestag quasi verpflichtet wird, sich das jetzt anzuhören. Aber der zweite Punkt scheint mir viel wichtiger in dem Zusammenhang, nämlich die Wertung, die Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 vornimmt, dass es letztlich im Ermessen der Bundesregierung steht, ob sie eine Regierungserklärung zu einer Thematik abgibt oder nicht. Und da sehe ich durchaus ein Spannungsverhältnis. Und dann bin ich wieder bei der Frage, wenn ich diesen 43 Absatz 2 Satz 2 als eine solche verfassungsrechtliche Vorgabe sehe, ob es möglicherweise auf der Ebene der Verfassung Gründe gibt, die eine Einschränkung rechtfertigen würden. Die sehe ich aber wiederum nicht oder die sehe ich nur dann, wenn man dezidiert sagen könnte, die Kontrollinstrumente, die das Parlament sonst hat, und das scheint mir ein wesentlicher Punkt in der Diskussion zu sein, die Kontrollinstrumente, die das Parlament hat, die reichen nicht aus, um auch im Bereich der auswärtigen Gewalt eine effektive parlamentarische Kontrolle wahrnehmen zu können.
Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Glauben. Und ich komme jetzt zu Professor Dr. Payande. Und ich habe eine Nachfrage mir notiert vom Kollegen Dr. Bartke.
Ja, herzlichen Dank. Die Nachfrage zielt ja auf den Paradigmenwechsel, der damit verbunden ist, dass wir jetzt gesetzlich vorgeschriebene Erklärungen der Bundeskanzlerin haben und wie sich das zur Geschäftsordnungsautonomie und der besonderen Dimension der Diskontinuität verhält. Darin liegt erstmal natürlich kein Problem im Hinblick auf die Gewaltenteilung, mit Blick auf die Bundesregierung. Da ist das Gesetz ja sogar, wenn man davon ausgeht, dass die Geschäftsordnung die Bundesregierung nicht binden kann, dann muss insofern ja sogar die Gesetzesform gewählt werden. Es ist aber gegebenenfalls ein Problem mit Blick auf die Parlamentsautonomie, weil wir eben eine Selbstbindung haben im Hinblick auf die Behandlung eines bestimmten Themas zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine gewisse Mindestdauer. Die Folge, dass das im Gesetz geregelt wird, ist, dass das Parlament sich selbst die Flexibilität nimmt. Von einem Gesetz kann der Bundestag nicht mehr abweichen, anders als eben im Rahmen des Geschäftsordnungsrechts. Und eine zusätzliche Besonderheit besteht natürlich in dem Vorschlag des Gesetzentwurfs bezüglich der Nachbereitungsdebatte, weil hier dann die Entscheidung über die Frage, ob eine solche Debatte durchgeführt wird, eben in die Hände der parlamentarischen Minderheit gelegt wird. Die Diskontinuität vertieft das Problem jetzt, weil man natürlich immer noch zum Blick auf den derzeitigen Bundestag sagen könnte, gut, der Bundestag ist nicht das einige Organ, was über das Gesetz entscheidet, aber natürlich schon das Maßgebliche. Da haben wir also eine Zustimmung vom Parlament. Aufgrund der Diskontinuität kann man das dann, oder aufgrund der Kontinuität des Gesetzes, kann man das dann für den nachfolgenden Bundestag natürlich nicht mehr sagen. Das Problem wird selbstverständlich dadurch abgeschwächt, dass der nachfolgende Bundestag auch wieder das Zugriffsrecht auf dieses Gesetz hätte. Aber natürlich braucht es dann den politischen Impetus, das abzuändern. Und angreifbar wird das Ganze natürlich dadurch, dass eben das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, der Bundestag oder der Gesetzgeber kann auch innerparlamentarische Abläufe regeln, aber er braucht eben gewichtige sachliche Gründe. Und die sehe ich jedenfalls mit Blick auf die Details, die die Debatte angeht, vor allen Dingen eben auf die Mindestdauer der Debatte, so nicht. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir zu Professor Dr. Schneider mit zwei Fragen in dieser Runde vom Kollegen Schnieder und von Kollegen Dr. Buschmann.
Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Ich beginne mit Herrn Schnieder, der auf den doppelte Begriffspaar mit der Inflexibilisierung, also dass wir jetzt die zeitlich verbindliche Untergrenze von 120 Minuten, die nach oben anpassbar ist, einführen und gleichzeitig das bekommen, was ich als Vertypung in meiner Stellungnahme bezeichnet habe. Damit ist einfach gemeint, dass jetzt ein Katalog eingeführt worden ist von bestimmten Materien, die abstrakt eine gewisse Wertigkeit bekommen. Das ist ein rechtlicher Aspekt und ein politischer Aspekt. Sie haben das ja beides angesprochen, den man in beiden Zusammenhängen sehr genau natürlich zur Kenntnis nehmen muss, weil es in beiden Fällen zweischneidig ist. Die offensichtliche politische Frage ist, ob das jetzt eine sachgerechte Inflexibilisierung ist. Also der Bundestag hat bisher schon die Möglichkeit, Debatten anzusetzen und er beschränkt jetzt seine Möglichkeiten, zukünftig die Debatten auch kürzer als 120 Minuten zu führen. Das ist eine Frage der Zweckmäßigkeit, die aber gleichzeitig die Relevanz dieses neuen Mechanismus unterstreicht. Das ist praktisch die Pointe, dass man jetzt den Schwerpunkt mit diesen 120 Minuten setzt. Die Frage der politischen Sachgerechtigkeit lässt sich dann bei Gleichheitsüberlegungen natürlich immer dahingehend richten, ob die Gleichbehandlung der europäischen Zusammenhänge und der internationalen Zusammenhänge, die beide 120 Minuten bekommen, sachgerecht ist. Das drängt sich nicht auf, weil die europäische Supranationalität vielleicht die größere Bedeutung für die Gewaltenteilung hat. Aber ich habe das in der Stellungnahme damit erklärt, dass man eben auch länger den Schwerpunkt setzen kann. Dass das rechtlich möglich ist, steht außer Frage. Also die Typisierung durch Gesetz ist natürlich eine eingeführte Form. Das heißt, die Sachverhalte können typischerweise gleich behandelt werden. Und das ist hier eben auch der Aspekt, der diesen Mechanismus begründet. Aber, und das ist jetzt die rechtliche Folge, die man im Blick behalten muss, die ich besonders bedenkenswert halte, ist, dass man diesen Katalog einführt, der die alte Frage jetzt erstmals eindeutig parlamentarisch entscheiden würde, ob es abstrakte Wichtigkeiten gibt. Und man muss dabei einfach sehen, dass die Praxis des Parlaments, gerade wenn das in der Stellungnahme und in der Begründung auch so deutlich gesagt wird und dieser Schwerpunkt gesetzt werden muss, Auswirkungen haben muss, dass hier auch möglicherweise die Rechtsprechung, auch die Auslegung der Verfassungsbestimmungen in diese Richtung weiterentwickelt wird. Das ist heikel, weil man da Bindungen für die Zukunft produzieren kann. Also rechtlich gesehen ist das möglich, aber es hat rechtliche Wirkungen, jedenfalls jenseits der Fragen der politischen Zweckmäßigkeit, weil man, auch da habe ich kurz darauf hingewiesen, möglicherweise das Verfassungsgericht einlädt, auch in diese Richtung eine Rechtsprechungstätigkeit zu entwickeln, die etwas in der Luft liegt. Das ist das Problem. Insbesondere in Bereichen, wo das Parlament in eigener Sache entscheidet. Das sollte man im Blick behalten. Die Frage von Herrn Dr. Buschmann.
Ich habe das Gesetz vor allen Dingen unter dem Aspekt der aus meiner Sicht bestehenden Unterschiede zwischen Begründung und Wortlaut interessant gefunden. Verfassungswidrigkeitsurteil bekommen Sie von mir nicht bei diesem Wortlaut. Der Wortlaut ist in jeder Weise handhabbar. Man kann ihn bis zur Zahnlosigkeit, das haben auch die anderen Sachverständigen ja schon herausgearbeitet, verstehen. Selbst die Regierungserklärung kann man zu einer kurzen Nichtaussage verkürzen und die Aussprache als Austausch von gegenseitigen Standpunkten. Wenn das alles so entwässert und verkürzt werden sollte, ist das natürlich keine verfassungswidrige Gesetzgebung. Der Begriff der Mitprägung, den ich hervorgehoben habe, der auffällt in der Begründung und der das Ambitionierte dieses Entwurfs darstellt, den haben Sie nochmal aufgegriffen und versucht, den in einen größeren Kontext der Demokratie zu stellen und auch positiv aufzuladen. Das trage ich auf jeden Fall mit und die Parlamentsrechte sind natürlich wichtig. Der entscheidende Aspekt ist, wie versteht man das und was ist das für ein Rechtsbegriff? Wenn damit gemeint ist, dass das Parlament Verantwortung übernimmt, und zwar Verantwortung für die exekutiven Entscheidungen, und das ist, glaube ich, das, was hier im Kern in Rede steht, das haben auch die anderen Sachverständigen herausgearbeitet, das ist das, wo die Demokratie nachgeführt werden soll. Wenn es also um echte Verantwortungszuweisung gehen sollte, dann wäre dieser Begriff unabhängig davon, ob man ihn sympathisch oder nicht sympathisch findet, verfassungsrechtlich sehr relevant, weil man dann Verbundentscheidungen einführt, die Verantwortung Parlament und Regierung gemeinsam zuweisen. Und das ist etwas, wo das Grundgesetz sehr vorsichtig ist und das Verfassungsgericht noch vorsichtiger, weil Verbundentscheidungen, wo alle gemeinsam nachher Verantwortung tragen, nicht unbedingt besser sind. Sie sind erstmal nur anders. Und sie haben den Nachteil, dass Verantwortungen weniger klar zugewiesen werden können. Weniger klare Zuweisung von Verantwortung, ist das jetzt die Bundesregierung oder ist das jetzt das Parlament oder ist nachher niemand schuld? Das ist auch rechtlich etwas, was nicht wünschenswert ist, vor allen Dingen dem Bürger gegenüber. Das heißt, der Gedanke dieser klaren, manchmal etwas deutsch-dogmatisch klingenden Rechtsprechung des zweiten Senats vor allen Dingen, der diese Zuweisung von echter Verantwortlichkeit so vorsichtig behandelt, ist dem Umstand geschuldet, dass man die Transparenz damit hochhalten möchte und dass man vor allen Dingen diese Abweichungen in der bestehenden Verantwortungsstruktur einer verfassungsrechtlichen Grundlage zuführen möchte. Es ist allen klar, dass das im Bereich der Streitkräfte im Ausland Verfassung angebunden ist, das ist Richterrecht, aber Grundsatz ist das etwas, wo man vorsichtig ist und der Begriff, den Sie in der Begründung jetzt verwenden, ist eben etwas, was zu diesen Verbundentscheidungen führen könnte, wo ich Probleme hätte, was jedenfalls, wenn es echte Verantwortung wäre, über die bloße Beteiligung des Parlaments hinausginge und dann problematisch wäre.
Ganz herzlichen Dank.
Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet.
Sehr schön. Dann kommen wir zu Professor Schönberger. Wenn ich es richtig notiert habe, eine Nachfrage vom Kollegen Stretmanns.
Ja, Herr Stretmanns hat, glaube ich, nochmal die hier jetzt schon mehrfach diskutierte Frage anklingen lassen, mit welchem parlamentarischen Format erreicht man was? Und natürlich sind die Fragerechte auf etwas anderes ausgerichtet als die parlamentarische Plenardebatte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und bei den Fragerechten haben wir nun in der Tat Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, bei nicht abgeschlossenen Vorgängen, da sind die Informationsansprüche vergleichsweise geringer, bis jetzt jedenfalls. Mal sehen, wie das nach der CETA-Entscheidung weitergeht. Ich schließe nicht aus, dass die Rechtsprechung sich dort tatsächlich in die Richtung stärkerer Informationen eben auch weiterentwickeln könnte. Aber ich glaube, ist zu sehen, die Plenardebatte kann diese zentrale Funktion ja eigentlich nicht haben. Die hat nicht in erster Linie das Ziel, von der Bundesregierung konkrete Informationen durch Nachfragen zu bekommen, sondern die Plenardebatte zielt darauf ab, hier in diesem Gesetzentwurf, dass die Bundeskanzlerin in diesem Moment darlegt, was sie im Hinblick auf ein bestimmtes Gipfeltreffen sozusagen beabsichtigt. Sie wird in eine Situation gebracht, in der sie sozusagen öffentlich dazu verhalten muss. Ja. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt und mir scheint auch wichtig zu sein, dass insoweit Artikel 43 tatsächlich immer mit beiden Absätzen gelesen werden muss. Also wir haben einerseits das Rederecht der Regierung jederzeit im Bundestag, natürlich, und wir haben andererseits die Pflicht der Bundesregierung jederzeit im Bundestag zu erscheinen und zu den Verhandlungsgegenständen Stellung zu nehmen. Also diese beiden Seiten. Der Gesetzentwurf aktualisiert die zweite Seite, nämlich die Verpflichtung der Bundesregierung, eben auch sich zu äußern in dem Moment, in dem der Bundestag das möchte. Und zwar eben gibt es auch eine abstrakte Ebene, wo wir eben immer haben. Wenn ein internationaler Gipfel ansteht, dann wollen wir die Bundeskanzlerin hören. Und dadurch wird natürlich eine Form von öffentlicher Aufmerksamkeit erzeugt, wie Sie alle wissen, der außerhalb der Debatte das Recht der nicht beteiligten Bundeskanzler eben weniger stark erzielen können. Ich glaube, das ist das, was der Gesetzentwurf versucht. Und insofern, wenn man das für sozusagen ein sinnvolles Format für öffentliche Aufmerksamkeit hält, dann trägt der Gesetzentwurf dazu bei, ja, dass er wirklich auf konkrete Zonen abzielen könnte. Dafür wäre er einen großen
Unterschied. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen zu Professor Schwarz. Eine Frage vom Kollegen Schnieder.
Ja, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Schnieder, ganz kurz auch, da Herr Kollege Schönberger dankenswerterweise gerade etwas auch bereits zu dem Verhältnis von Artikel 43 Absatz 1 zu Artikel 43 Absatz 2 gesagt hat, das verkürzt meine Antwort auch ein bisschen. Ich verstehe Artikel 43 insoweit auch als eine Art System kommunizierender Röhren. Auf der einen Seite haben wir die Berechtigung des Bundestages, die in Artikel 43 Absatz 2 alles darüber hinausgehend korrespondierend das Recht der Bundesregierung aus Artikel 43 Absatz 2. Wobei, wenn man sich dann die Interpretation des Artikel 43 Absatz 2 anschaut, dann ist das ja vor allem, ich nenne es mal jetzt eher so als formales Recht, die Möglichkeit, dass die Bundesregierung in die Verteilung der Redezeit durch ihr eigenständiges Rederecht auch mit eingreifen kann und damit zu Verzerrungen innerhalb der Verteilung der Redezeit führen kann, was dann entsprechende verfassungsrechtliche Folgeprobleme aufwirft. Aber in der Tat, der Gesetzentwurf als solcher, um Ihre Frage, Herr Schnieder, auch nochmal zu beantworten, der aktualisiert einen Teil des Artikel 43. Und zwar insoweit, als dass hier tatsächlich jetzt für einen bestimmten Bereich eine unmittelbare Antwortpflicht begründet wird, die korrespondiert letzten Endes dem Rederecht aus Artikel 43 Absatz 2 Satz 2. Er ergänzt es quasi jetzt, um ein Recht des Bundestages mehr verlangen zu können. Ich glaube, über die Sinnhaftigkeit dessen, darüber kann man lange diskutieren, auf die verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten, die sich gerade aus der Frage der Rechtsformenwahl hier ergeben können, ist auch hinreichend im Rahmen der Debatte heute hier auch hingewiesen worden. Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schwarz. Und willkommen zu Professor Wittreck. Eine Frage vom Kollegen Dr. Bartke.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich relativ kurz fassen, weil ich mich Herrn Payande weitgehend anschließen kann, der dazu ja auch was gefragt hat, ausgeführt hat. Die Frage zielte ja darauf, ist das zulässig und ist es sinnhaft? Und jetzt ahnen Sie schon, dass mein Zweifel wieder beim zweiten Punkt ansetzt. Also möglicherweise kann man das in ein Gesetz schreiben. Wir haben zahlreiche Gesetze, die de facto Geschäftsordnungsrecht regeln. Und solange sie vom Bundestag erlassen werden, kann man da im Einzelfall immer drüber streiten. Die Frage ist auch eher, ist das in dem Sinne sinnhaft, dass wir bisher ein Problem haben, dass die Organe des Parlaments nicht in der Lage wären, der Bedeutung einer Angelegenheit angemessene Redezeit zu vereinbaren? Und vielleicht eine böse Frage, da kommt jetzt der praktisch denkende Westfale durch. Was machen Sie denn, wenn nach 90 Minuten keiner mehr was sagen will? Also, Sie schaffen da ein Korsett, das im Grunde kein praktisches Problem löst. Von daher möglicherweise zulässig, sicherlich nicht sinnhaft. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie uns gut sehen konnten. Zumindest haben Sie mich als Südwestfalen zum Schmunzeln gebracht. Herzlichen Dank. Wir sind am Schluss der Anhörung, einer exzellenten Anhörung, wie ich den Eindruck hatte. Ich darf mich bei Ihnen, verehrte Sachverständige, ganz herzlich für Ihre Diskussionsfreudigkeit, für Ihre vielen Anregungen bedanken. Ich habe mal irgendwann, als ich doch vor einigen Jahren, jetzt sind es bald 12 Jahre her, in den Bundestag kam, gehört, naja, die Sachverständigenanhörungen, die werden halt gemacht, aber daraus wird im Endeffekt oft nichts. Ich sehe das ganz anders. Bei den vielen Anhörungen, die ich jetzt mitgemacht habe, habe ich den Eindruck, es sind ganz tolle Anregungen und vieles wirklich befruchtet die Arbeit im Deutschen Bundestag sehr, sehr vielfältig. Und ich bin mir sicher, Sie haben heute wieder dazu beigetragen, dass wir eine spannende Diskussion jetzt führen werden und dass es spannende Beratungen gerade im Lichte Ihrer vielen Anhörungen geben wird. Ich wünsche Ihnen, normalerweise sage ich, einen guten Heimweg. Das wünsche ich dem Berliner hier auf Kurzstrecke. Ich wünsche Ihnen allen insgesamt aber einen schönen Abend. Danke, dass Sie bei uns waren und ich schließe die Sitzung. Bis zum nächsten Mal, kann ich bei einigen, glaube ich, sagen. Wir sehen uns ja häufiger. Alles Gute, Dankeschön. Die Sitzung ist geschlossen.